Okay, Test. Es ist Viertel, wir fangen jetzt mal an. Willkommen zum Vorbereitungskurs Informatik von der FSI Informatik am 25. Oktober 2014. Also sorry, das ist das Datum von gestern, das stimmt nicht ganz. Und zwar geht's jetzt. Ich habe gesagt, von der FSI Informatik, wir FSI ist Fachschaftsinitiative, die meisten von euch waren bei einer ersten Semestereinführung, schätze ich, und haben da mitbekommen, was eine FSI ist. Hier sind vertreten Informatik, IOK, Computational Engineering, Wirtschaftsinformatik und Technomathematik. Und wir sind eben die FSI Informatik. Wer von euch ist Informatiker? Okay, die meisten. Nein, gestern waren deutlich weniger Informatiker. Scheinbar mögen die Informatiker den Sonntag lieber. Ja, und so eine FSI kümmert sich eben um Dinge wie Erstsemestereinführung, das Bereitstellen von Prüfungsfragen und Infos zu den Prüfungen. Wir sind insgesamt ein Ansprechpartner für euch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Tun das eine oder andere Sommerfest organisieren und vertreten das studentische Interesse in allerlei Gremien und so. Und was wir eben auch machen, ist dieser Vorbereitungskurs, weil ihr mit Linux umgehen lernen wollt und wir euch das mal ein bisschen zeigen wollen jetzt. Und zwar mit dem folgenden Ablauf. Zuerst habt ihr ziemlich lange Vorlesungen von 9 bis 13 Uhr hier im H13. Das ist aber nicht am Stück. Wir werden zwischendrin ein bisschen Pause machen und dann könnt ihr einen Kaffee trinken oder andere Getränke. Und danach, nach 13 Uhr, gibt es Essen. Da werden wir draußen ein bisschen grillen für euch. Und um 14 Uhr geht es dann weiter mit den Übungen bis 18 Uhr. Da haben wir Aufgaben für euch vorbereitet und ihr könnt die unter Anleitung von unseren Tutoren im ZIP selbstständig lösen. Das ist dann so ein bisschen hands-on ausprobieren von dem Ganzen, was ihr hier in der Vorlesung gelernt habt. Zunächst ein bisschen was dazu, was wir hier in Erlangen bei der Informatik so tun. Was ist der Erlanger Informatiker? Wir haben hier so einen Menschen. Ja? Das ist ein bisschen eine schlechte Darstellung von einem Theoretiker. Und den gibt es eher nicht so richtig in Erlangen. Das heißt, wir haben einen Theorielehrstuhl und wir haben auch noch eine Professur, die sich ein bisschen mit Theorie beschäftigt. Die sind beide ziemlich gut. Also man kann hier Theorie machen und man kann da auch echt viele schöne Veranstaltungen hören. Aber es ist eben nur ein Lehrstuhl von 12 und definitiv nicht der Fokus von dieser Uni oder von diesem Informatik-Department. Dann, es gibt auch noch die andere Alternative, so einen Menschen, der hier eine Krawatte trägt und irgendwelche Abläufe designt, große Projekte plant und Diagramme an sein Whiteboard malt. Auch das gibt es hier in Erlangen nicht so richtig. Es gibt auch einen Lehrstuhl, der das macht und ihr werdet auch im Grundstudium ein paar Veranstaltungen dazu haben. Aber auch das ist nicht der Fokus, den wir hier haben. Der Fokus liegt eher auf solchen Menschen, ja, die ein bisschen spielen wollen, mal was ausprobieren und die auch mal was auseinandernehmen, um es wieder zusammenzubauen, damit es vielleicht danach besser ist oder anders. Oder damit man einfach nur versteht, wie die Sachen funktionieren, mal reinschauen in das Ganze, auseinanderbauen, wieder zusammenbauen, schauen, was geht. Das sind die Leute, die es hier gibt. Und solche Menschen freuen sich über Linux. Der Tux hier, das ist das Maskottchen von Linux. Das ist ein schöner, süßer Pinguin. Und Linux ist genau das Richtige für uns, weil das gibt es kostenlos zum Download. Jeder kann sich das runterladen und installieren. Und das ist nicht nur das Programm selber kostenlos, sondern auch der Quellcode, der Programmcode für das ganze Betriebssystem von den untersten Ebenen bis zu zum Webbrowser und dem E-Mail-Programm. Und das heißt, wenn solche Menschen so ein Betriebssystem haben, dann schauen sie sich natürlich auch ein bisschen darin um und sehen, wie haben die Entwickler von dem Betriebssystem das gemacht, wenn ich schon den Source Code habe. Dann kann ich auch schauen, wie das alles geht und kann das vielleicht auseinanderbauen und neu zusammenbauen. Wenn mir einfällt, dass es eigentlich anders besser ginge, dann kann ich es selber neu machen und mein Linux ein bisschen verändern, sodass es mir besser passt. Und das ist auch eine weitere Eigenschaft von Linux. Die Lizenz von dem Betriebssystem erlaubt es einem, dass man, wenn man Änderungen am Quellcode vornimmt, die auch wieder veröffentlicht. Also man kann sein eigenes Linux anbieten, das irgendwelche kleinen Veränderungen hat oder auch von den Programmen, die auf Linux laufen, wie der Webbrowser, wenn man möchte, dass das ein bisschen anders funktioniert. Einfach in den Quellcode schauen, ändern und neu zusammenbauen und veröffentlichen. Das ist alles erlaubt. Gut. Was ist Linux überhaupt? Ein bisschen zur Begriffsdefinition. Wenn wir hier von Linux reden, meinen wir oft das ganze Betriebssystem, eben inklusive Webbrowser und Mailprogramm. Aber im ganz strikten Sinn ist das nicht richtig. Also die Pedanten unter euch werden lernen, dass Linux an sich eigentlich nur den Kern bezeichnet. Ein Betriebssystemkern, das ist das ganz unterste in dem Betriebssystem, was sich so um die Hardware kümmert. Dass hier mein Presenter funktioniert, das liegt bei Linux, an dem Kern Linux, dass auf der grafischen, auf dem Beamer was angezeigt wird und auf meinem Display hier was angezeigt wird. Das ist alles so, dass, was das Betriebssystem macht. Das Betriebssystem ist für das ganz unterste Level nach der Hardware zuständig. Und dann gibt es ein paar Programme, die darauf aufsetzen. Zum Beispiel dieses GNU hier. GNU ist einfach ein Projekt, was eine Sammlung von Software geschrieben hat. Also richtig viel Software, die oft ganz kleine, aber wichtige Aufgaben in dem Linux-System übernehmen. Viele von den Programmen, die wir jetzt dann später sehen werden, sind von diesem GNU-Projekt. Und zum Beispiel der Compiler für die Programmiersprache C ist von dem GNU-Projekt. Und ähnliche kleine, aber eben wichtige Utilities, die das Ganze so ein bisschen zusammenhalten. Von denen man aber jetzt, wenn man eine Oma ist und ein bisschen in der grafischen Oberfläche rumklickt, dann sieht man davon nicht so viel. Eine grafische Oberfläche funktioniert durch dieses X. X ist ein Programm, was einfach nur dazu da ist, was Grafisches auszugeben, verwendet eben die Funktionen, die Linux ihm bereitstellt, um auf dem Display was anzuzeigen, um dann da so Sachen wie Fenster und grafische Primitiven anzuzeigen. Und das ist alles noch sehr rudimentär, deswegen gibt es da noch ein paar Dinge oben drauf, die das Ganze dann einfacher machen. Und da ist dann das Programmieren von so einer grafischen Anwendung dank GTK oder Qt oder ähnlichen Dingen genauso leicht wie unter Windows oder unter Mac. Und ein paar von den Anwendungen, die dann da grafisch auf Linux auch laufen und das alles verwenden, sind Firefox oder VLC. Ja. Jetzt gibt es diese ganzen unterschiedlichen Komponenten und die sind oft von ganz unterschiedlichen Programmierern. Also da macht der eine mal das und der andere macht das und beide veröffentlichen das irgendwo und erwarten, dass das jetzt Leute benutzen. Und man kann das jetzt alles nehmen, das kann man sich überall frei runterladen, alles von den Sachen ist kostenlos und mit dem Quellcode runterzuladen. Aber da muss man es erstmal zusammenbauen, ja? Da muss man das irgendwie installiert bekommen und wenn man ein Betriebssystem ohne irgendwie Hilfe auf eine Festplatte installieren möchte und damit es dann auch noch verwendbar ist, ist das echt schwer. Deswegen gibt es Leute, die das für euch machen und das nennt sich Distribution. Hier haben wir ein paar Distributionen aufgelistet, da gibt es echt viele davon. Die Aufgabe von der Distribution ist es einfach, diese ganze Software hier zusammenzupacken, zusammenzuschnüren und leicht installierbar bereitzustellen. So eine Distribution veröffentlicht dann meistens so ein DVD-Image oder so, das legt ihr in den PC ein und startet die Installation einfach und dann habt ihr den Linux auf der Platte. Das ist dann schön einfach, weil die Arbeit für euch gemacht haben. Da gibt es zum Beispiel Ubuntu oder OpenSUSE, das sind recht leicht zu benutzende Distributionen. Ubuntu ist vor allen Dingen eine, die für Anfänger relativ tauglich ist, weil sie eben leicht zu benutzen ist und so ein bisschen ausschaut wie Windows oder Mac. Hier im ZIP ist Debian installiert, ist auch nicht viel schwerer zu benutzen und die Admins hier von den ZIP-Rechnern haben sich eben dafür entschieden, hier Debian zu installieren. Aber da gibt es natürlich hunderte von Distributionen, weil jeder das sein eigenes Ding machen möchte und man kann sich da wirklich austoben. Wir haben irgendwann auch noch von der FSI eine Linux-Install-Party, da könnt ihr mit dem Laptop kommen und euch von uns ein eigenes Linux installieren lassen. Und da könnt ihr euch dann aussuchen, was ihr haben wollt. Ja. Es gibt 100 Optionen, alles ein bisschen anders. Da könnt ihr wirklich dann das nehmen, was zu euch am besten passt. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, hier im ZIP ist Debian installiert und deswegen werden wir jetzt auch mit Debian arbeiten. Der ZIP ist, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ihr wart hoffentlich schon mal in dem ZIP. Es gibt viele Linux-Arbeitsrechner, es gibt Drucker und im zweiten Stock gibt es auch noch so einen Farbdrucker, Multifunktion-Scanner-Monster, das alles kann. Zu den Druckern und Scannen und so kommen wir später noch. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit den Linux-Arbeitsrechnern. Und was ganz wichtig ist an diesen Arbeitsrechnern, ist das Essen und Trinken strengstens verboten. Ja? Ihr wollt auch nicht an der Tastatur arbeiten, wo der Vorarbeiter Cola drüber gekippt hat. Und die Zip-Admins wollen das nicht sauber machen, wenn irgendwer das Fett von der Pizza über die Maus verteilt hat. Deswegen einfach Essen und Trinken draußen lassen, zum Essen und zum Trinken rausgehen. Im Zip ist nur Wasser erlaubt, das ist eigentlich wirklich erlaubt seit kurzem. Man darf eine Flasche Wasser mitnehmen, Mineralwasser oder Leitungswasser ist egal, aber nichts anderes. So, wenn ihr jetzt an diesen Rechnern im Zip einloggt, dann seht ihr als erstes den Window Manager. Der Window Manager ist die grafische Oberfläche. Die zeigt euch ein Menü an. Hier oben zum Beispiel, das schaut aus wie unter Windows, nur dass das Menü, also unter ein altes Windows, 98 oder so, nur dass das Menü nicht unten links ist, sondern oben links. Ansonsten funktioniert es ziemlich ähnlich. Das heißt, man kann da dann hier unter den einzelnen Einträgen was auswählen und es gibt einen Dateimanager, der recht einfach zu bedienen ist. Der ist hier unter File Manager zu finden im Menü. Es gibt Iceweasel, das ist mehr oder weniger genau Firefox oder beziehungsweise es gibt so gut wie keinen Unterschied zu Firefox, aber aus Lizenzgründen heißt es anders. Deswegen Iceweasel ist Firefox. Und es gibt natürlich auch ein Menü, wo man sich dann das Aussehen konfigurieren kann. Ihr könnt alles rot machen, wenn ihr wollt und so weiter. Wie gesagt, es schaut aus wie Windows, wie ein altes Windows. Und deswegen gehen wir eigentlich davon aus, dass ihr damit zurechtkommt. Es ist auf Englisch, auch damit solltet ihr zurechtkommen. Wenn es unbedingt sein muss, könnt ihr das ändern, aber dieses Englisch sollte eigentlich niemanden abschrecken. Und wie gesagt, dass ihr damit selbstständig zurechtkommt, ist eigentlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass ihr Informatik studiert. Wir werden uns heute nicht so sehr mit dieser grafischen Oberfläche beschäftigen, sondern lieber mit der Kommandozeile, aber dazu später. Zwei wichtige Dinge gibt es, die ihr über die grafische Oberfläche machen solltet, nämlich wenn ihr kurz geht, den Rechnerraum kurz verlasst, zum Beispiel, weil ihr was trinken wollt, trinken ist ja nur draußen erlaubt, dann ist ganz wichtig, dass ihr diesen X-Log-Button benutzt, der sperrt euren Screen. Das heißt, da kommt dann erstmal eine große schwarze Fläche, wo man das Passwort wieder eingeben muss von euch, um wieder eingeloggt zu sein. Ich glaube, heutzutage ist dieser X-Log-Button tatsächlich hier unten und nicht mehr da oben, aber den findet ihr schon. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil ich habe gesagt, die Erlanger Informatiker probieren gerne was aus und spielen gerne mit was. Und die spielen auch ganz gerne mal mit eurem Account, wenn ihr den ungelockt lasst. Also irgendeiner findet sich dann da, der irgendeinen Scheiß mit eurem Account macht, und wenn nur der Hintergrund dann anders ist. Aber bitte, wenn ihr das nicht wollt, ja, dann sperrt euren Screen, das ist ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, ist, es gehört einfach zur Fairness dazu, dass wenn man den Arbeitsraum länger verlässt, die Plätze sind jetzt nicht so viele, gerade wenn wenig frei ist, dass ihr euch dann ausloggt und den Rechner wieder anderen zur Verfügung stellt. Das Ausloggen geht über dieses Lockout-Menü. Shutdown und Restart ist für euch nicht erlaubt, aber ihr könnt euch ausloggen und dann können sich andere wieder an demselben Rechner einloggen. Wenn ihr euch den Screen sperrt und länger weggeht, erscheint auch irgendwann ein Button, wo euch jemand anders quasi selber ausloggen kann, weil ihr zu lange nicht da wart, damit einfach die Rechner nicht ewig gesperrt bleiben. Genau. Das war aber das Einzige, was wir heute irgendwie über die grafische Oberfläche machen wollen. Ab jetzt geht es weiter, indem wir sowas hier verwenden. Das ist jetzt ein Terminal, eine Befehlszeile und eigentlich nur so ein schwarzes Fenster, wo ein bisschen Text drin ist. Das schaut jetzt alles recht alt aus. Ja? Früher hat man sowas verwendet. Oder in alten Hackerfilmen sieht man es vielleicht noch, dass die Leute das verwenden. Warum machen wir das eigentlich? Wir sind der Meinung, dass sowas effizienter geht als mit einer grafischen Oberfläche. Aber grundsätzlich, es schaut aus wie die Windows Command Line. Hat jemand von euch schon mal die Windows Command Line verwendet? Ja, das sind ganz schön viele. Hat jemand von euch schon mal einen Befehl in einem Linux Terminal eingegeben? Okay, das sind auch nicht ganz wenige. Ja. Sehr schön. Wir haben uns jetzt gerade echt Mühe gegeben und haben versucht, ein Bild zu verkleinern. Das ist auch eine echt schwierige Aufgabe hier. dieses Programm ist das Grafikmanipulationsprogramm von Linux, nennt sich GIMP. Das ist mehr oder weniger eine Alternative zu Photoshop, nur deutlich weniger Features. Also man kann mit GIMP sicher nicht alles machen, was mit Photoshop geht, aber so die Grunddinge gehen natürlich. Und da gehört dazu, dass man ein Bild verkleinern kann. Bild verkleinern funktioniert so. Ja? Ich muss irgendwo in Menüs, Datei öffnen, Bild öffnen und so weiter. Dann hier auf im Bildmenü auf Skalieren klicken, die richtige Größe eingeben, Speichern klicken und so weiter. Und dann bin ich fertig. So, hat jemand probiert, das über diese Methode schon mal für 100 Bilder zu machen? Ja? Ich glaube, da hat keiner Lust drauf. Mit sowas geht's. Das ist der Befehl, der das Bild auf 300 mal irgendwas skaliert. Und zwar in einer Zeile. Hier steht convert minus resize 300 gnu.png, gnu.png, all das einfach in eine Kommandozeile eingegeben und schon wird die Datei gnu.png auf 300 skaliert und mit als gnu.png gespeichert. Und ich kann euch sagen, man muss nicht viel an diesem Befehl ändern, um das gleiche für 100 Bilder aufzumachen. Also, das schaut jetzt relativ effizient aus, aber ihr werdet euch natürlich denken, ihr müsst wissen, dass es diesen Befehl gibt. Also, das fällt nicht vom Himmel. In einem grafischen Menü kann man ja ein bisschen suchen. Wenn man so ein Grafikprogramm hat, dann gibt es ein Dateimenü. Ja? Und ihr wisst ja, unter Dateimenüs sind normalerweise das Öffnen, dann macht er das auf, findet den Öffnen-Button und so weiter. Das kriegt man alles hin, wenn man ein bisschen mit PCs, ein bisschen PCs verwendet hat. Dass es einen Befehl namens convert gibt, der ein Bild verkleinert, ist nicht unbedingt klar. Dass dieser Befehl eine Option minus resize nimmt, die die Größe angibt, ist auch nicht klar. Ja? Das weiß man nicht. Das kann man auch nicht so schnell rausfinden, wenn man irgendwie vor einem Terminal sitzt, wo nur ein schwarzer Hintergrund ist. Deswegen machen wir diesen Linux-Kurs. Ihr bekommt hier ein paar elementare Befehle mit. Und die anderen Befehle müsst ihr euch ein bisschen selber anlesen. Das kriegt man über die Zeit hin. Man muss halt immer wieder mal nachschauen, wie so ein Befehl geht. Da gibt es Google dafür und viele andere Ressourcen. Und irgendwann weiß man auch, dass es den Befehl convert gibt und verwendet den intuitiv. Das dauert ein bisschen. Das heißt, wenn ihr die nicht grafische Kommandozeile verwenden wollt, habt ihr auf jeden Fall eine höhere Einarbeitungszeit. Bis ihr richtig schwierige Aufgaben auf der Kommandozeile machen könnt, müsst ihr erstmal viele Befehle lernen. Dafür, wenn ihr es gelernt habt, könnt ihr einen Befehl eingeben und 100 Bilder verkleinern. Das lohnt sich dann vielleicht schon. Und wir werden jetzt damit starten, dass wir erstmal ein paar elementare Befehle auf dem Terminal anschauen. Wenn ihr so ein Terminal starten wollt, dann könnt ihr das hier im Menü machen. Da gibt es dieses Applikationsmenü System Terminal. Eventuell ist das Terminal auch schon als Icon hier unten in der Leiste vorhanden. Das hat immer so ein grafisches, schwarzes Hintergrund-Icon. Das findet ihr schon raus, dass das Terminal ist. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn das da noch nicht vorhanden ist, das irgendwie auf den Desktop oder in die Leiste zu ziehen, damit man schnell starten kann, weil das braucht man echt oft. Und dann geht sowas auf. Wie gesagt, schwarzer Hintergrund und hier ein bisschen Fenster, aber sonst nicht viel. Hier seht ihr das Orange, das soll ein Cursor sein. Da erwartet das Terminal von euch, dass ihr den Befehl eingibt. Und das hier hat es schon geschrieben. Das ist der sogenannte Prompt. Das Terminal schreibt immer einen Prompt. Wir werden im Rest vom Kurs das durch ein Dollarzeichen abkürzen. Und das sagt euch damit, so, ab jetzt kannst du einen Befehl eingeben. Manchmal dauert ein Befehl länger zum Ausführen. Dann gibt man den Befehl ein und es dauert und es dauert. Und wenn der Prompt wieder erscheint, weiß man, okay, der Befehl ist fertig. Ich kann wieder den nächsten Befehl eingeben. Man muss jetzt noch ein bisschen unterscheiden zwischen einem Terminal und einer Shell. Terminal ist eigentlich wirklich nur dieses Fenster. Ja? Das hat hier so ein Kreuz, damit man es beenden kann. Und es ist irgendwie auf eurem Desktop ein grafisches Fenster. Ihr könnt es rumschieben und es wird was angezeigt. Das Programm, was dafür zuständig ist, eure Befehle zu interpretieren. Also ihr gebt einen Befehl ein. Dann wird dieser Befehl an die sogenannte Shell weitergeleitet. Diese Shell schaut sich den Befehl an, überlegt sich, was ihr damit machen soll, führt den Befehl aus und gibt euch die Ausgabe. Also das, womit ihr eigentlich redet, ist eine Shell. Und es gibt verschiedene Shells unter Linux, weil es alles irgendwie verschieden gibt. Man kann sich immer aussuchen, was man haben möchte. Die Bash ist die Shell, die im ZIP installiert ist Und die ist auf jeden Fall gut, die kann man verwenden. Okay, wir kommen jetzt dazu, wieso Befehle funktionieren. Ich habe die ganze Zeit schon davon geredet. Schauen wir uns an, was das eigentlich ist. Das ist der Befehl Echo. Echo ist ein sehr einfacher Befehl. Echo gibt einfach nur genau das wieder aus, was man ihm gibt. Deswegen heißt es so. Wie ihr seht hier vorne, dieses Dollarzeichen soll den Prompt symbolisieren. Das heißt, ab hier was eingeben. Und Echo ist dann das, was ihr eingeben sollt. Und eingeben könnt ihr beispielsweise noch hinter dem Befehl Parameter. Echo foo ist ein Parameter für Echo, also foo ist ein Parameter für Echo. Und wir haben gesagt, Echo gibt genau das wieder aus, was man ihm eingegeben hat. Ergo steht hier foo. Parameter muss nicht nur einer sein, man kann da mehrere angeben. Echo foo bar gibt foo bar aus. Man kann auch mehrere Leerzeichen dazwischen machen. Echo foo Leerzeichen, 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 Leerzeichen bar gibt trotzdem foo bar aus. So, ist jetzt ein bisschen doof, weil wir haben ja gesagt, dass Echo genau das wieder ausgibt, was man ihm sagt. Und es hat die Leerzeichen einfach ignoriert. Das liegt daran, dass die Shell dem Echo seine Parameter gibt. Und die Shell sagt, ein Parameter ist alles, was durch irgendein Leerzeichen getrennt ist, durch eins oder mehrere Leerzeichen. Das heißt, die Shell schaut sich das so an. Ich habe hier einen Befehl Echo, dann kommt ein Parameter namens foo und durch viele Leerzeichen getrennt kommt der zweite Parameter namens bar. Und dieses Echo bekommt dann nur die beiden Parameter foo und bar und weiß nichts mehr davon, dass zwischendrin Leerzeichen war. Das heißt, Parameter sind Worte, quasi durch Leerzeichen getrennt. Und egal wie viele Leerzeichen ihr dazwischen macht, es wird ignoriert. Der Parameter ist ohne diese Leerzeichen. Wenn man das trotzdem will, manchmal will man natürlich was mit Leerzeichen eingeben. Speziell, weil solche Parameter oft auch Dateinamen sind. Wenn ihr Dateinamen mit Leerzeichen in eurem Verzeichnis habt, dann müsst ihr es sogar machen, dass ihr irgendwie eine Datei angeben könnt, die ein Leerzeichen enthält, ohne dass die Shell denkt, es wären zwei Parameter, weil das vor dem Leerzeichen und das hinter dem Leerzeichen dann als zwei Parameter interpretiert werden. Das geht normalerweise so. Man schreibt ein einfaches oder ein doppeltes Anführungszeichen und ein einfaches oder ein doppeltes Anführungszeichen dahinter und davor. Dann merkt die Shell, dass ihr das eigentlich als ein Parameter und nicht als zwei gemeint habt und übergibt dem Echo auch genau das als ein Parameter. Und das Echo weiß, okay, ich habe einen Parameter namens foo, Leerzeichen, 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 bar bekommen und gibt ihn wieder aus. Also wie gesagt, gerade wenn ihr Dateinamen mit Leerzeichen habt, ist das ganz wichtig. Da das ein bisschen umständlicher ist, als einfach nur den Dateinamen hinzuschreiben, verwendet man unter Linux oft Dateinamen ohne Leerzeichen. Also das ist, früher ging es oft auch gar nicht, weil Programme nicht damit zurechtgekommen sind. Heutzutage geht alles, aber es ist trotzdem umständlicher. Deswegen, Linux-Hacker werden oft alle Dateinamen irgendwie mit Unterstrichen trennen oder ähnlichen Geschichten, auf jeden Fall keine Leerzeichen verwenden. So, man kann dem Befehl nicht nur Parameter geben, sondern vor den Parametern auch noch Optionen. Optionen sind so ein paar Flags, die mit einem Minus anfangen und dann irgendwie einen oder mehrere Buchstaben haben. Und die sind dafür da, das Verhalten von dem Befehl ein bisschen zu modifizieren. Also ein Befehl macht eigentlich immer das Gleiche, wenn man ihm den gleichen Parameter gibt oder mit unterschiedlichen Parametern füllt es eine ähnliche Funktion aus. Mit einer Option kann man das Verhalten ein bisschen verändern. Zum Beispiel, wenn man eben echo foo angibt, dann sagt diese Option minus n, es soll keinen Zeilenumbruch am Ende der Zeile ausgeben. Und deswegen, wenn ihr echo minus n foo eingibt, wird euer Prompt hier direkt hinter dem foo angezeigt und nicht in der neuen Zeile, weil das Echo keinen Zeilenumbruch geschrieben hat. Es gibt natürlich, das erscheint jetzt nicht besonders nützlich, und Echo an sich ist ja nicht ein besonders nützlicher Befehl, der euch einfach nur den Text wiedergibt, aber es symbolisiert eben, dass es solche Optionen gibt. Andere Befehle haben aber hunderte von Optionen, ne? Also da gibt es echt viel. Eine Variante, die ihr vorhin schon gesehen habt, ist der Befehl resize von dem convert. Befehl, also die Option Resize von dem Convert-Befehl. Dieses Convert kann noch viel mehr, das kann das Bild nicht nur verkleinern, sondern auch die Farbe ändern und was abschneiden und so weiter. Aber die Option Resize sagt ihm, naja, du sollst verkleinern. Gut, jetzt haben wir uns angeschaut, wie so ein Befehl funktioniert, kommen wir zu ein paar nützlichen Befehlen. Wir schauen uns jetzt Befehle an, die das Dateisystem manipulieren. Und unter Windows habt ihr da ja normalerweise so einen grafischen Explorer. Den kennt ihr hoffentlich. Das schaut jetzt hier ein bisschen aus wie bei dem alten Windows. Das ist der Explorer Tuna von der XFCE-Oberfläche, die ihr im ZIP habt. Wenn ihr da auf Dateimanager klickt, kriegt ihr sowas. Wie gesagt, schaut aus wie ein alter Windows Explorer. Wenn man hier auf die Verzeichnisse klickt, kommt man rein. Hier links gibt es irgendwie eine Liste von ein paar wichtigen Verzeichnissen. Und dann gibt es irgendwie so Menüs mit und Zoom und Icon View und Suche und was auch immer. Das kennt ihr alles. Trotzdem, auch hier gilt wieder, die Befehle sind oft schneller, als mit so einem Dateimanager zu arbeiten. Und deswegen schauen wir an, wie man mit Dateien arbeiten kann, wenn man nur eine Kommandozeile hat. Zunächst mal, das Dateisystem von Linux ist so aufgebaut. Unter Windows gibt es ja pro Laufwerk so einen eigenen Buchstaben. Also da gibt es dann irgendwie das C-Doppelpunkt und D-Doppelpunkt und wenn man eine CD einlegt, dann gibt es noch mehrere E-Doppelpunkt und so weiter. Das ist unter Linux alles anderes. Unter Linux gibt es nur ein Verzeichnis ganz auf höchster Ebene und das nennt sich Slash oder Wurzelverzeichnis oder Root-Verzeichnis. Unter diesem Slash-Verzeichnis sind alle anderen Verzeichnisse. Zum Beispiel Home, Zip, eine Jahrzahl und dann euer Benutzername. Der Christoph hier ist offensichtlich alt. Euer Benutzerverzeichnis würde hier liegen. Das sind die Verzeichnisse, wo ihr drin arbeiten dürft und wo ihr Dateien anlegen könnt, wo ihr ein bisschen Plattenplatz zur Verfügung habt. Alles das liegt irgendwo unter diesem Slash. Was auch unter dem Slash liegt, ist zum Beispiel Media. Das ist dann der Punkt, wo unter Linux irgendwie CDs und andere mobile Festplatten, USB-Sticks und so weiter eingebunden werden. Im Gegensatz zu Windows, wo hier auf der höchsten Ebene quasi ein neuer Laufwerksbuchstabe erstellt werden würde. Und es gibt noch 1000 andere Unterverzeichnisse von Slash. 1000 sind die hier. Unter Bin liegen zum Beispiel ausführbare Programme wie dieses Echo, was wir gerade gesehen haben. Und unter Media werden eben die CDs und USB-Sticks eingehängt. Unter Home finden sich eure Benutzerverzeichnisse. Und unter Boot Sachen, die zum Booten vom Rechner notwendig sind. Das braucht euch alles nicht besonders interessieren. Was ganz wichtig ist, ist, wenn ich so einen Dateipfad hinschreibe, dann brauche ich unter Windows diesen Backslash. Hier. Das heißt, ich schreibe C Doppelpunkt Backslash Windows Backslash System irgendwas und unter Linux ist es andersrum, da verwende ich den Slash. Da würde ich Slash User, also USR Slash irgendwas anderes schreiben, um einen Dateipfad zu meinen. Was auch wichtig ist, zwischen Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden unter Linux, das heißt, der großgeschriebene Datei ist tatsächlich eine andere als eine mit denselben Buchstaben, die aber klein sind. Was schön ist, dieser Slash wird ja zum Beispiel auch im Internet verwendet, wenn man irgendwie bei Webadressen hinter dem .de oder so noch Slash irgendwas. Das ist ja auch ein ganz normales Slash. Unter Linux genauso. Windows ist da anders mit dem Backslash. Gut. Ich habe gesagt, unter Media werden unter Linux die CDs und USB-Sticks eingebunden. Bei CDs und DVDs funktioniert das Einbinden auf der Kommandozeile mit einem Befehl namens mount. Das heißt, ihr gebt auf eurer Kommandozeile ein mount media DVD, dann hängt es die eingelegte DVD ein und der Inhalt von der DVD ist dann in dem Verzeichnis slash media slash DVD enthalten. Dasselbe funktioniert natürlich mit CDs. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt versucht, da auf diesen Laufwerk-Button zu drücken, um das Teil wieder auszuhängen oder die CD wieder rauszunehmen, dann wird euch das Linux sagen, das geht nicht und es wird einfach nichts tun, weil es denkt, dass ihr das noch verwendet. Und wenn ihr es noch verwendet, dann solltet ihr es ja nicht rausnehmen dabei. Bevor es sich wieder öffnen lässt, müsst ihr diesen Befehl eingeben. Umount Media DVD, um DVDs auszuhängen und umount media CD, um CDs auszuhängen. Hier seht ihr auch schon eine wichtige Eigenschaft von so einem Linux-Benutzer. Linux-Unix-Benutzer sind im Allgemeinen faul. Und deswegen hat sich der Programmierer von dem Befehl umount das N gespart, weil umount kürzer ist als unmount. Und das mag jetzt so klingen, als würde es nicht viel bringen, und das ist auch so. Also keine Ahnung, dieses eine N wird euch nicht viel nutzen, aber das werdet ihr im späteren Verlauf noch öfter sehen, dass Befehle einfach mal ein paar Buchstaben nicht haben und echt krude abgekürzt sind, damit man weniger Buchstaben eingeben muss. Also könnt ihr euch merken für den Rest von der Veranstaltung, Linux-Unix-Benutzer sind faul und wenn ihr das benutzt, solltet ihr auch faul sein und versuchen, den schnellsten Weg zu nehmen, anstatt einen langsameren, der euch vielleicht zuerst in den Sinn kommt. Bei USB-Sticks funktioniert es ein bisschen anders. Das könnt ihr nicht mit mount einbinden, sondern da gibt es einen extra Befehl, nämlich dieses mount USB oder umount, wieder ohne N, umount USB. Zum Einhängen oder zum Aushängen. Ganz wichtig, es funktioniert nur das VFAT-Dateisystem. Alle Datenträger oder USB-Sticks, die ihr so im Mediamarkt kauft, sollten eigentlich dieses VFAT-Dateisystem haben. Es sei denn, sie sind zu groß, dann kann es sein, dass sie mit einem NTFS-Dateisystem ausgeliefert werden. Das würde im ZIP nicht funktionieren, und zwar aus Sicherheitsgründen. Die ZIP-Admins haben gesagt, das dürft ihr nicht, weil dazu müssten sie ein paar Sachen machen, die sie nicht wollen. VFAT ist auf jeden Fall sicher für die Admins und das ist halt der Grund, warum das hier nicht geht. Wenn ihr euch daheim in Linux installiert, wird das alles kein Problem sein. Dann funktioniert auch NTFS. Im Übrigen, wenn ihr euch daheim in Linux installiert, dann wird es auch normalerweise so sein, dass ihr den USB-Stick reinsteckt und es geht gleich ein Fenster mit dem Inhalt auf und so. Also das ist alles ein bisschen einfacher, aber wir wollen ja hier die Kommandozeile lernen und deswegen muss man Befehle eingeben. Auch noch ganz wichtig, ihr könnt natürlich bei einer CD nicht auf diesen Button drücken, um die CD wieder rauszukriegen, aber einen USB-Stick kann man einfach rausnehmen, selbst wenn er noch eingehängt ist. Das Problem dabei ist, es kann sein, dass wenn ihr zum Beispiel Daten auf den USB-Stick geschoben habt, dass die noch nicht ganz drauf sind, weil das System eben das ein bisschen gepuffert hat, ein bisschen gewartet hat, um den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, dann die Daten drauf geschoben habt und jetzt denkt ihr, okay, die müssen ja längst drauf sein, tue ich mal den Stick raus und in Wirklichkeit waren sie noch nicht. Dann habt ihr auf dem Stick halbe Daten und das ist alles doof. Deswegen verwendet auf jeden Fall dieses umount, weil dieses umount wartet nämlich so lange, bis wirklich alles auf den Stick geschrieben ist und zeigt euch dann erst wieder den Prompt in der Shell an. Das heißt, wenn ihr das eingebt, dann kommt erstmal nichts, bis wirklich alles geschrieben ist. Und wenn es fertig ist, dann zeigt euch den Prompt wieder an. Und daher wisst ihr, okay, jetzt kann ich diesen Stick rausziehen. So, kommen wir zurück zu Operationen, die irgendwas mit dem Dateisystem machen. Ich habe ja vorhin diesen Dateisystembaum mit den vielen Verzeichnissen gezeigt und da kann man sich schon mal drin verirren. Ja, ihr habt in einem grafischen Dateimanager oben eine Zeile, die euch sagt, wo ihr gerade seid, in welchem Verzeichnis. Das habt ihr auf der Konsole nicht. Und wenn ihr so ein bisschen herumgeklettert seid und in irgendwelchen Verzeichnissen seid, wisst ihr vielleicht nicht mehr wo. Dieser Befehl sagt euch das. PWD ist auch wieder eine tolle Abkürzung. Ne? Print Working Directory hätte man auch ausschreiben können, hat man nicht gemacht, weil wenn man mit der Kommandozeile arbeitet, muss man diesen Befehl ja ständig eingeben und eingeben dauert halt, je länger er ist. Dementsprechend Abkürzung PWD. Das gibt einfach nur den Namen des aktuellen Verzeichnisses aus. Was auch noch ganz wichtig ist, ihr befindet euch, wenn ihr so ein Terminal aufmacht, erstmal in eurem Heimatverzeichnis. Das seht ihr nirgendwo, außer wenn ihr PWD eingebt. Aber es ist implizit so, ihr seid jetzt in dem Heimatverzeichnis. Und dann gibt es Befehle, wie ihr das aktuelle Verzeichnis wechseln könnt. Dieses aktuelle Verzeichnis ist ein ganz wichtiges Konzept, weil das wird von vielen anderen Befehlen auch benutzt. Die schreiben dann eine Datei ins aktuelle Verzeichnis oder kopieren irgendwas ins aktuelle Verzeichnis. Es gibt eine Abkürzung dafür, die wir später noch sehen werden. Also es gibt immer ein aktuelles Verzeichnis und dieses kriegt ihr über PWD raus. So, ihr könnt das auch ändern. Und zwar mit CD. CD ist der Befehl, der nennt sich Change Directory. Ist auch jetzt, je wichtiger die Befehle, desto kürzer. Ne? CD braucht man relativ oft, das hat ja nur noch zwei Buchstaben. Mit dem könnt ihr das aktuelle Verzeichnis ändern, sprich in ein anderes Verzeichnis wechseln. Am Dateimanager wäre das quasi, ich klicke auf dieses Verzeichnis drauf und bin jetzt da drin. Wir haben gerade gesehen, wir sind in dem Verzeichnis Home ZIP 2005 sicher H. Und wenn wir CD Vorkurs eingeben, dann wechseln wir in das Unterverzeichnis Vorkurs. Das heißt, man kann in so ein Unterverzeichnis gehen, indem man einfach CD, Name des Unterverzeichnisses sagt. Und man kommt wieder zurück. Punkt, Punkt hat die spezielle Bedeutung, ein Verzeichnis weiter oben. Das Elternverzeichnis quasi. Also wenn ich im Vorkurs bin und CD Punkt, Punkt eingebe, komme ich wieder dahin. Wenn ich in dem Verzeichnis bin und CD Punkt, Punkt eingebe, komme ich dahin und so weiter. Ich käme immer weiter hoch. Und bis auf hier, ja, wenn ich im Root-Verzeichnis bin und CD Punkt, Punkt eingebe, komme ich wieder ins Root-Verzeichnis, weil das hat einfach kein Vorhergehendes. So, das kann ich jetzt natürlich nutzen, um wo ganz woanders hinzugehen. Wenn ich irgendwo da unten hin möchte, dann kann ich einmal da runtergehen mit CD, Punkt, Punkt, CD, Punkt, Punkt, CD, Punkt, Punkt und so weiter. Oder ich schreibe das als ganzen Pfad hin, Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, also Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, dann bin ich hier. Und dann wieder nach vorne, nämlich Proi, Ziptemp, Sicherha. Das klingt jetzt ziemlich umständlich und das ist es auch. Also speziell, wenn ich irgendwie da ganz nach oben möchte und wieder nach unten, dann müsste ich ja erstmal zählen, wie viele Verzeichnisse da dazwischen sind und dann so viel mal Punkt, Punkt eingeben. Und das ist alles ziemlich aufwendig. Deswegen gibt es eine Abkürzung dafür. Wenn ihr mit einem Slash anfangt, bedeutet das, dieses Verzeichnis ist jetzt nicht mehr vom aktuellen aus, irgendwie eins nach oben oder eins nach hinten, sondern von ganz vorne ab. Hier, Slash, Proi, Zip, Temp, Sicherheit. Also was ihr lernen könnt, wenn ihr mit einem Slash anfangt, geht es von ganz vorne los. Da könnt ihr zum Beispiel das Home-Verzeichnis ansprechen unter Slash, Home, Slash, Zip, Slash, 2005, Slash, Sicherheit. Wenn ihr nicht mit einem Slash anfangt, dann meint es Unterverzeichnisse unterm aktuellen Verzeichnis. Und dann gibt es das spezielle Verzeichnis Punkt, Punkt, was eben das eins vorherige Verzeichnis meint, von dem aktuellen. Und was ich gerade auch noch ein bisschen übersprungen habe, es gibt das Verzeichnis Punkt, das ist einfach, meint einfach tatsächlich das aktuelle Verzeichnis. Das ist jetzt bei diesem Change Directory-Befehl ein bisschen sinnlos, weil ins selbe Verzeichnis zu wechseln, wie ich war, macht keinen Sinn. Aber wenn ich zum Beispiel Dateien ins aktuelle Verzeichnis kopieren will, dann macht es Sinn, weil dann kann ich die Datei und ich kann die Datei angeben und ich kann Punkt angeben, um zu sagen, kopiere mir das ins aktuelle Verzeichnis. So, hier nochmal eine Auflistung. Also, das hat keinen Slash vorn dran, wechselt also offensichtlich in ein Unterverzeichnis namens bin. Das hat einen Slash vorn dran, wechselt also von ganz vorne ab in das Verzeichnis namens bin. Punkt, Punkt ist das Verzeichnis 1 drüber. Punkt, Punkt, Slash irgendwas ist das Verzeichnis 1 drüber und dann wieder 1 vor. Und man kann CD auch ganz ohne Argumente aufrufen, also einfach nur CD in die Kommandozeile tippen, dann kommt man in sein Home-Verzeichnis. Also man kann, wenn man irgendwo im Dateisystembaum ist, schnell wieder ins Home zurückkommen, indem man einfach nur CD eingibt. Dieses Home-Verzeichnis, habe ich schon gesagt, ist eben unter Home-Zip 2014 bei euch und dann euer User-Login. Da gibt es nur begrenzt Speicherplatz im genauen 400 Megabyte. Das ist jetzt nicht besonders viel, wenn man da irgendwie Filme oder Videos speichern, also Videos, irgendwelche längeren Filme, irgendwie MP3s oder so speichern möchte, dann wird sowas schnell voll. Deswegen macht es besser nicht. Ihr könnt da eure Unterlagen von den Vorlesungen, eure Abgaben und so weiter speichern. Dann wird es auch nicht voll. Der Grund, warum das so klein ist, ist, es gibt von diesem Verzeichnis tägliche Backups. Die Zip-Admins machen jeden Tag ein Backup. Und das heißt, wenn ihr irgendwas verkackt, wenn ihr Dateien löscht oder wenn ihr die Datei überschreibt mit irgendwas, könnt ihr zu den Zip-Admins gehen und sagen, hey, ich habe versagt, ich möchte hier ein altes Backup. Aber Backuppen kostet natürlich Plattenplatz, weil man für jede Backup-Instanz quasi nochmal denselben Platz braucht. Und deswegen ist das beschränkt. Es gibt auch ein Verzeichnis, wo ihr mehr Platz habt, das aber nicht gebackupt wird. Also falls euch eure Musik nicht allzu wichtig ist, könnt ihr die zum Beispiel nach ZipTemp legen. In Proi, ZipTemp und dann euer User-Login habt ihr 8 GB und eventuell mehr Platz. Da kann man also schon einiges reinlegen. Aber wie gesagt, kein Backup davon. Das heißt, die Übungsabgaben oder so sollten vielleicht lieber hier liegen, während irgendwas Unwichtiges, Großes lieber hier liegen sollte. Gut. Es passiert trotzdem irgendwann, dass euer Plattenplatz aus ist. Dann wird euch beim Einloggen so eine Meldung gezeigt: Hey, ihr habt euer Quota überschritten, tu mal Dateien löschen. Zum Beispiel passiert es oft, wenn ihr mal den Firefox und den Chrome startet, weil die beide Caches anlegen, die beide extrem groß sind, und dann kommt ihr schnell über euer Limit. Und jetzt ist natürlich euch nicht klar, wo Firefox und Chrome so einen Cache anlegen. Dafür gibt es dieses Programm namens Baobab. Das ist ein grafisches Programm diesmal, was euch anzeigt, welche Verzeichnisse am größten sind, also wo die großen Dateien liegen. Das hat hier links so eine Liste, die sortiert ist, einfach nach der Größe. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, unter dem Verzeichnis etc ist das Verzeichnis X11 das größte, hat irgendwie 13,4% von dem Ganzen. Und hier rechts gibt es noch eine grafische Übersicht von dem, wo man ein bisschen sehen kann, wo eben die richtig fiesen großen Dateien liegen, die ihr vielleicht übersehen habt beim Löschen. Ein ganz interessanter Aspekt ist hier, dass wir dieses grafische Programm auch aus der Kommandozeile starten können. Es unterscheidet, die Kommandozeile unterscheidet grundsätzlich erstmal nicht, ob das Programm, was ich eingebe, nur irgendwie was wieder auf der Kommandozeile ausgibt oder ein Fenster öffnet. Ich kann all das einfach nur eingeben. Echo ist auch einfach nur ein Programm. Baobab ist auch ein Programm, was halt so ein Fenster öffnet. Und ihr seht, dass unter Linux auch grafische Programme so Parameter bekommen können, ne? Wenn ich zum Beispiel Firefox und dann eine URL eingebe, dann öffnet der Firefox diese URL. Während wenn ich baobab/etc eingebe, dann zeigt das eben die Übersicht von dem Verzeichnis etc an. Wenn ihr das ohne Parameter eingibt, glaube ich, wird euer Home-Verzeichnis angezeigt, also das, was ihr haben wollt. Das Gleiche gibt es aber trotzdem für die Kommandozeile auch. Also die grafische Übersicht ist schön, trotzdem manchmal geht es schneller mit der Kommandozeile. Da gibt es den Befehl du, der nennt sich distUsage und der zeigt in der Standardeinstellung einfach den verbrauchten Speicherplatz von allen Unterverzeichnissen an, von dem aktuellen, wo ihr gerade seid. Dann du-h hat noch so einen Flag namens human readable, das ist ganz wichtig. Wenn ihr das nicht angebt, dann gibt du die Größen von Dateien in Blockgrößen aus. Das ist eine Einheit, die die Maschine versteht, aber ihr nicht. Wenn ihr -h angibt, dann kriegt ihr ganz normale Megabyte- und Gigabyte-Einheiten. Max-Depth gibt den Speicherbedarf für alle Ordner auf der ersten Ebene unter eurem aktuellen Verzeichnis aus und -0 gibt dann den Speicherbedarf des aktuellen Ordners nur aus. Also wie groß die Dateien im aktuellen Ordner sind. So, das war es mit dem Dateisystem. Das war jetzt erstmal ziemlich viel. Gibt es da noch irgendwelche Fragen dazu? Ja? Es kann auf vielen Linux-Distributionen installiert werden. Ich weiß nicht, ob es von Anfang an installiert ist. Wenn du GNOME verwendest als grafische Oberfläche, wie zum Beispiel oft unter Debian beim Login, dann ist es vielleicht installiert. Bei anderen musst du es nachinstallieren. Aber so eine Linux-Distribution hat normalerweise eine relativ einfache Art und Weise, Programme zu installieren. Da gibt es so ein Software Center, das ähnlich ist wie ein App Store oder so. Und dann suchst du da halt nach Baobab und installierst es. Im ZIP ist es aber auf jeden Fall installiert. Mehr Fragen? Das ist übrigens ganz wichtig. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt alles verstanden, aber wir sind kein Professor, wo ihr euch nicht trauen dürft, irgendwelche Fragen zu stellen oder so, sondern wir sind Studenten und hätten gerne, dass ihr mit uns redet. Ja? Also, die ihr in der Veranstaltung lernt, sind eigentlich alle gleich. Ich habe ja gerade gesagt, dass man auch Baobab auf der Kommandozeile eingeben kann und das ist, wie ich gerade erklärt habe, auch nicht bei allen vorinstalliert und so, aber Echo ist auf jeden Fall da. Ja. Bei dem, wo hatten wir es? Dieses Mount-USB zum Beispiel gibt es nur im ZIP. Das ist bei eurer Distribution wahrscheinlich nicht dabei. Das ist einfach ein Programm, was die ZIP-Admins geschrieben haben, damit man USB-Sticks sicher einhängen kann. Bei euch wird das ein bisschen anders funktionieren. Aber PVD gibt es auf jeden Fall und CD gibt es auf jeden Fall und Echo gibt es auf jeden Fall. DU auch. Okay. Noch Fragen? Dann machen wir weiter. Wir sind jetzt in diesem Verzeichnissystembaum mit CD rumgeklettert. Und wir haben mit PWD geschaut, wo wir gerade sind. Aber wir haben noch nichts mit Dateien gemacht. Wir wollen ja eigentlich wissen, welche Dateien gerade in dem Verzeichnis sind, wo wir uns befinden. Und das geht mit dem Befehl ls. ls, wieder so ein typischer zweibuchstabiger Befehl, steht für List und zeigt einfach eine Liste aller Dateien an, die in dem aktuellen Verzeichnis sind, wenn man es ohne Parameter eingibt. Wenn man einen Parameter verwendet, dann kann man da ein Verzeichnis sagen und dann listet ls eben den Inhalt von diesem Verzeichnis auf. ls-d gibt einfach Informationen zu dem Verzeichnis aus und nicht zum Inhalt des Verzeichnisses. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn ich das Flag -l auch noch angebe. Minus -l ist eine Option, die mehr Informationen anzeigen lässt. Also normalerweise hat ls als Ausgabe so eine Liste von Dateien, das sagt Datei 1, Datei 2, Datei 3 und dann bricht es irgendwie in die nächste Zeile um, Datei 4, Datei 5, Datei 6. Und wenn man -l angibt, wird jede Datei in einer eigenen Zeile angezeigt und dazu noch Metainformationen, wie zum Beispiel, wem gehört die Datei eigentlich, welche Zugriffsrechte hat der Benutzer von der Datei oder andere und Zeitstempel wie, wann wurde die Datei geschrieben, benutzt und so weiter. Und jetzt ist eben wichtig, wenn ihr ls-l ein Verzeichnis sagt, bekommt ihr nicht die Zugriffsrechte und den Eigentümer von dem Verzeichnis, sondern eine Liste der Zugriffsrechte und der Eigentümer von den Dateien in dem Verzeichnis. Vielleicht ist das nicht das, was ihr wollt. Wenn ihr Informationen zum Verzeichnis selber haben wollt, dann eben noch minus -d angeben. Minus -a zeigt euch auch versteckte Dateien an. Unter Windows ist es ja normalerweise so, man kann irgendwie auf eine Datei Rechtsklick machen und dann im Eigenschaftsdialog auf Verstecken gehen oder so und dann ist die Datei versteckt. Das heißt, sie wird nicht vom Dateimanager angezeigt, es sei denn, man geht auf versteckte Dateien anzeigen. Ist unter Unix ähnlich, man kann hier quasi beim Dateimanager ls angeben, versteckte Dateien anzeigen, aber das Konzept, wie eine Datei versteckt wird, ist ein bisschen einfacher. Eine versteckte Datei ist einfach nur eine, die mit einem Punkt anfängt. Das heißt, wenn ihr eine Datei verstecken wollt, benennt sie einfach um, sodass sie mit einem Punkt anfängt und fertig. Diese versteckten Dateien werden dann eben normalerweise nicht von ls aus angezeigt und wenn die irgendwie unwichtig sind, dann werden sie euch nicht dabei stören, im Dateisystem rumzuschauen. Hier ist zum Beispiel so ein Beispiel von ls-a. Wenn ich ls eingebe, kommen Dateien a.text und mein bild.jpg. Das ist, bedeutet, im aktuellen Verzeichnis des Benutzers befanden sich gerade diese beiden Dateien a.text und mein bild.jpg. Hier seht ihr übrigens auch den typischen Trick, statt Leerzeichen eben einen Unterstrich zu verwenden. Aber wenn ich ls-a angebe, habe ich plötzlich noch mehr Dateien. Die waren offensichtlich versteckt. Es gibt diese .bash-History und Punkt und Punkt, Punkt. In jedem Verzeichnis liegen diese Einträge Punkt und Punkt, Punkt auch noch. Das sind keine echten Verzeichnisse, das ist nur so ein bisschen ein Hack. Punkt bedeutet das aktuelle Verzeichnis selber nochmal, das habe ich ja schon gesagt, und Punkt, Punkt eben das drüberne Verzeichnis. Und da die beide mit Punkt anfangen, sind sie versteckt und werden nur angezeigt, wenn ls-a eingegeben wird. Dieses Bash-History ist auch noch ganz wichtig. Da speichert eure Shell alle Befehle, die ihr eingegeben habt. Das heißt, wenn ihr Befehle eingebt, die kommen automatisch in die History und können später wieder geholt und wieder aufgerufen werden mit bestimmten Techniken, die ihr dann noch seht. Und sowas schauen wir uns jetzt auch an. Also wir haben jetzt ls angeschaut, um zu sehen, welche Dateien eigentlich in unserem Verzeichnis sind. Gibt es dazu Fragen? Okay, dann seid ihr jetzt vielleicht noch nicht so überzeugt. Ja. Das schaut ja jetzt relativ kompliziert aus, da die ganze Zeit irgendwas eingeben zu müssen, wenn ich ls eingeben muss, um überhaupt zu sehen, welche Dateien in meinem Verzeichnis sind und mit cd mühsam irgendwo uns durchs Verzeichnis hangeln. Das ist sicher nicht schneller, als in einem grafischen Dateimanager einfach auf das Verzeichnis zu klicken und da zu sein und dann zu sehen, was drin ist. Ja. Aber ich habe ja gesagt, es wird schneller. Man kann mit der Kommandozeile schneller arbeiten als mit grafischen Programmen. Und das liegt daran, dass es diesen Fahrtaufnehmen-Punkt in unserer Präsentation gibt. Der sagt euch jetzt, wie ihr schneller werdet. Es gibt nämlich ein paar Abkürzungen. Das erste, die Tab-Taste. Ganz wichtig, wir haben jetzt neue Tastaturen im ZIP 2. Da liegen an den Rechnern links neue Tastaturen. Wenn da nicht innerhalb einer Woche die Tab-Taste total abgenutzt ist, dann habt ihr was falsch gemacht. Die Tab-Taste ist eure wichtigste Taste, wenn ihr auf der Kommandozeile arbeitet, weil die vervollständigt. Und zwar grundsätzlich erstmal Dateien. Das heißt, wenn ihr ls eingibt und seht, okay, es gibt eine Datei namens Desktop und es gibt eine Datei namens Folienvorkurs irgendwas. Ihr braucht es gar nicht richtig lesen. Ihr müsst es nicht alles eingeben, um jetzt das als Parameter für einen Befehl angeben zu wollen. File ist ein Befehl, der einfach nur ein paar Informationen angibt zu einer Datei, welchen Typ die Datei hat und so weiter. Ihr wollt File mit dem Parameter Folienvorkurs 2014 Tag 1.pdf aufrufen. Anstatt das alles abzutippen, schreibt ihr fo tab und automatisch steht dann das da. Typisches Vervollständigen. Ihr hättet nicht mal fo schreiben müssen, weil es gibt keine andere Datei, die mit f anfängt. Das heißt, sogar f tab hätte gereicht. Ihr müsst also nur so viel schreiben, dass das eindeutig ist und dann kann tab das vervollständigen. Wenn es nicht eindeutig ist, dann passiert Folgendes. Also angenommen, ihr habt jetzt zum Beispiel Folienvorkurs 2014 und Tag 1 und Folienvorkurs 2014 Tag 2. Wenn ihr jetzt ftab eingibt, gibt es zwei Dateien, die mit f anfangen. Was macht das die Shell jetzt? Sie vervollständigt bis dahin, wo sich es unterscheidet. Also ihr seht ja hier die 1 und die 2, ab da wird es unterschiedlich. Das heißt, es vervollständigt euch erstmal das hier, das steht jetzt schon da. Dann habt ihr die Wahl, tab, tab zu drücken, also zweimal. Damit könnt ihr anzeigen, welche Vervollständigungen es noch gibt. Also, wenn ihr hier Tab, Tab drückt, dann zeigt euch die Shell an, hey, es gibt zwei Dateien, die jetzt gerade noch vervollständigt werden könnten, nämlich 1 und 2.pdf. Gut, jetzt könnt ihr auswählen und nachdem das ja schon da steht, könnt ihr einfach nur 2 eingeben, wenn ihr das meint. Und ab da ist es wieder eindeutig, ne? Es gibt nur eine Datei, die mit Folienvorkurs 2014 Tag 2 anfängt. Das heißt, wenn ihr dann eine 2 eingibt und wieder Tab drückt, vervollständigt euch auch noch das .pdf. Ihr habt also, um Folienvorkurs 2014 Tag 2.pdf zu schreiben, ein F gedrückt, dann dreimal auf Tab, dann eine 2 und dann nochmal auf Tab. Das ist ja schon hoffentlich ein Stück kürzer, als das einfach abzutippen. Und das solltet ihr echt ständig verwenden. Ihr werdet jetzt dann später in die Übung rausgehen und werdet viele schwierige Aufgaben vor euch haben und vielleicht nicht mehr an das Tab denken. Aber haltet kurz inne und schaut, ob ihr gerade dabei seid, so einen langen Dateipfad zu schreiben oder ob ihr Tab verwendet, um den schneller zu tippen. Gut. Ich habe es vorhin gesagt, da gab es eine Datei namens .bash-history. In den versteckten Dateien. In dieser History speichert sich eure Shell eben alle Befehle, die ihr schon mal eingegeben habt und ihr könnt die auch wiederverwenden. Zum Beispiel, ihr habt einen Befehl eingegeben, File, Folienvorkurs 2014 Tag 2.pdf und dann vielleicht irgendwie andere Befehle eingegeben und so weiter und jetzt wollt ihr dasselbe nochmal machen. Dann könnt ihr mit Ausrufezeichen File sagen, führe mir den letzten Befehl in der History aus, der mit File angefangen hat. Ich habe in meinem Leben zweimal dieses Ausrufezeichen verwendet, um den letzten Befehl wieder auszuführen. Und zwar beide Male, wo ich herausgefunden habe, dass es das gibt. Also ich habe herausgefunden, das gibt es, habe es ausprobiert, habe es wieder vergessen und habe es wieder herausgefunden und wieder vergessen. Beim dritten Mal habe ich es nicht mehr ausprobiert. Aber dass ich das nie verwende, liegt daran, dass man oft nicht mehr weiß, wie eigentlich genau der letzte Befehl, der mit File angefangen hat, in der History ausschaut. Und wenn man jetzt Ausrufezeichen File drückt und leider war der letzte Befehl, der mit File angefangen hat, ein ganz anderer als dem, den man gemeint hat, dann hat man halt Pech. Es gibt aber eine schönere Variante. Wenn man STRG R drückt auf der Konsole, dann steht da Reverse iSearch. Das steht für Reverse Interactive Search und da könnt ihr jetzt einfach suchen, das ist eine interaktive Suche, das heißt, sobald ihr Buchstaben eingebt, wird euch ein Treffer angezeigt und ihr gebt einfach so viel von dem Befehl ein, dass dieser Treffer der ist, den ihr haben wollt. Angenommen, ihr habt zwei Befehle, die mit File starten und Die unterscheiden sich ein bisschen. Gebt ihr halt File ein, seht, okay, das ist leider nicht der Befehl, den ich haben wollte. Dann gebt ihr noch was von dem Befehl, den ihr ausgeführt habt, ein, bis es derjenige ist, den ihr haben wollt. Und dann könnt ihr auf Enter drücken und es wird der Befehl ausgeführt. Also hier Steuerung R, Suche rückwärts durch die bisherige History. Auch das werdet ihr vermutlich jetzt erstmal nicht verwenden, weil ihr euch auf andere Sachen konzentrieren müsst. Aber wie gesagt, wenn euch zwischendrin mal langweilig ist, denkt mal drüber nach. Vielleicht könntet ihr das machen, um eure Kommandozeilenbenutzung ein bisschen schneller hinzukriegen. Was ganz wichtig ist, man kann die Befehle auch noch ändern. Also wenn man STRG R gedrückt hat, dann was eingegeben, dann kommt als Vorschlag ein Befehl, dann drückt man Cursor-Tasten und kann den Befehl dann noch ändern. Also das kommt zum Beispiel dann vor, wenn man denselben Befehl wie vorher, aber ganz leicht anders machen möchte, für eine andere Datei oder so. Gut. Das ist jetzt was eigentlich Böses, die Maus im Terminal verwenden. Eigentlich sind wir hier mit der Tastatur verbandelt und könnten unsere Maus eigentlich abstecken. Für Copy und Paste ist sie manchmal trotzdem sinnvoll. Und das funktioniert anders als unter Windows. Unter Windows muss man ja, um was zu kopieren, wieder einzufügen, irgendwie den Text markieren, Steuerung C drücken und dann, um es wieder einzufügen, woanders Steuerung V drücken. Unter Linux geht es allgemein anders. Und zwar, man kopiert den Text, indem man ihn einfach nur markiert. Kein Steuerung C. Ich markiere den Text, dann ist er schon kopiert. Und einfügen geht einfach, indem ich die mittlere Maustaste drücke. Das heißt, um zum Beispiel, ich will in der Konsole was kopieren und in meinem Browser in die Adressteile einfügen, ich markiere das, gehe zu meinem Browser, drücke mittlere Maustaste, fertig. Mittlere Maustaste hat noch den Nachteil, dass das auch ein Mausrad ist und wenn ich ungeschickt bin, dann scrolle ich, anstatt einzufügen. Deswegen gibt es noch die schönere Alternative, Shift-Insert zu drücken. Das macht das gleiche wie mittleres Maustrad, fügt ein. Was aber nicht geht in der Konsole, ist an eine bestimmte Stelle mit der Maus hinspringen. Also angenommen, ihr habt Echo Foo Bar eingegeben und merkt, dass ihr statt Echo eigentlich was anderes schreiben wolltet, dann könnt ihr nicht mit der Maus vor das Echo klicken und dann das wieder löschen, sondern ihr müsst da mit den Pfeiltasten hin navigieren. Das ist ein bisschen umständlich, hat seine Gründe und es gibt auch Tastenkürzel für diejenigen, die das schneller haben wollen, um dann da wortweise den Cursor zu bewegen und am Anfang von der Zeile zu springen und so ähnliches. Aber das schaut ihr am besten einfach mit eurer Lieblingssuchmaschine im Internet nach. Wir machen jetzt weiter mit ein paar weiteren elementaren Befehlen. Also was wir ja bisher gesehen haben, war Echo und Befehle, um in Dateisystem rumzuklettern, wie ls oder pwd. Und dann haben wir noch ein bisschen angeschaut, wie wir schneller werden. Wir würden jetzt gerne mit ein paar Befehlen weitermachen, die nützliche Features haben. Bisher irgendwelche Fragen zu den bisherigen Befehlen? Seid ihr euch sicher, dass ihr das nachher in der Übung hinkriegt, mit ls irgendwo im Dateisystembaum euch rumzuhangeln? Oder mit CD rumzuhangeln, mit ls anzuzeigen? Hast du gerade du nicht gesagt? Ja?
Also, keine Ahnung, ich muss das dann ausprobieren, ich muss ja auch nicht mehr sicher am Computer erzählen.
Ja, genau. Also, es ist ganz wichtig, probiert es einfach aus. Ne? Und was auch wichtig ist, ich sehe im Kurs dann öfter Leute, die CD irgendein Verzeichnis angeben und dann gibt es das Verzeichnis nicht und dann verzweifeln sie, weil sie machen nochmal CD irgendwas anderes und dann gibt es das auch nicht. Gebt einfach quasi immer, wenn ihr ein Verzeichnis wechselt, ls ein, dann seht ihr ja, was drin ist. So, wichtige weitere Befehle. Ich habe ganz am Anfang gesagt, in diesem Grafikprogramm das Verkleinern von dem Bild geht. Ja? Selbst wenn ich meine Oma wäre, ich kann da irgendwie im Menü rumklicken und kriege das schon hin. Während rausfinden, dass es den Befehl Convert gibt und wie der funktioniert, ist ein ganzes Stück schwieriger. Dafür gibt es allerdings ein bisschen Hilfe. Man ist ein Befehl, der euch eine Hilfeseite anzeigt. Hier hat jemand zum Beispiel die Hilfeseite Echo aufgerufen, indem er man echo in die Kommandozeile eingegeben hat. Und dann kommt eine Übersicht über das, was Echo macht. Hier steht zum Beispiel der Name des Programms und was es so tut. Display a line of text. Naja, gut. Dann hier steht, was man so machen kann mit dem Echo. Man kann Optionen eingeben, man kann ihm Strings geben, die wieder ausgegeben werden. Description, echo the strings to standard output. Standard output ist immer eine Beschreibung für die aktuelle Konsole, die ihr gerade offen habt. Und dann noch eine Übersicht von allen Optionen. Das ist eigentlich das Wichtigste an den Man-Pages. Es gibt eine Übersicht von allen Optionen von dem Befehl und ihr könnt euch damit zum Beispiel anschauen, was Convert alles macht. Oder was Echo noch für Optionen hat. Oder was LS für Optionen hat. LS zum Beispiel hat ganz viele Optionen, von denen viele echt interessant sind. Die könnt ihr euch einfach mal die Hilfeseite durchlesen. Aber das ist natürlich jetzt nur dann wichtig oder nur dann sinnvoll, wenn ihr schon wisst, wie der Befehl heißt. Hier hat jemand gewusst, dass es den Befehl Echo gibt und konnte sich dann die Hilfeseite mit Man Echo anzeigen. Wenn ihr nicht wisst, wie der Befehl zum Beispiel zum Umbenennen von Dateien heißt, dann müsst ihr das machen. Es gibt Apropos, dem gibt man irgendeinen Suchbegriff, zum Beispiel in dem Fall Rename, weil es ist alles auf Englisch und ich will was umbenennen, also sage ich Apropos Rename. Und dann gibt er einfach eine Liste von allen Befehlen aus, die er kennt und so ein bisschen kurze Beschreibung dazu. Also hier hat er zum Beispiel dieses Punkt, Punkt zeigt an, da sind noch mehr Einträge eigentlich, aber irgendwo zwischendrin kommt MV, Move Rename Files, P Rename, Rename Multiple Files und Rename, Change the Name or Location of a File. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, was ihr haben wollt. Ja? Ihr wolltet eine Datei umbenennen, wollt ihr mehrere haben oder wollt ihr nur eins haben? Ja? MV ist oft dann der richtige Fall. Und dann könnt ihr mit Man-MV anschauen, wie das funktioniert. Ja?
Für was stehen die Zahlen hinter den Befehlen?
Man-Page-Sections. Dieses Man-System unter Unix ist eigentlich so, oder in seiner ursprünglichen Anlage, wie so ein Handbuch aufgebaut. Und es gibt verschiedene Abschnitte. Ja? Das ist nicht wirklich wichtig, es sei denn, du wirst es ausdrucken. Und das haben früher Leute gemacht, aber heutzutage halt nicht. Und trotzdem sagt es dahinter immer noch die Section, das MV und PNames in der ersten Section und Rename in der zweiten. Das ist eigentlich nur dann wichtig, wenn es verschiedene Befehle mit dem gleichen Namen in unterschiedlichen Sections gibt oder verschiedene Arten von Hilfeseiten. Zum Beispiel, Man ist nicht nur für Befehle da, sondern auch für Aufrufe in der Linux API. Also ihr werdet im zweiten Semester noch C programmieren lernen und um mit dem System zu reden, gibt es da ganz viele Befehle in C und auch die sind durch Man-Pages dokumentiert und die stehen dann in der Sektion 3. Aber leider gibt es C-Aufrufe, die den gleichen Namen haben wie Befehle auf der Konsole und dann könnt ihr unterscheiden, indem ihr die Sektion auch noch angibt. Also mit Main-1-Befehlsname seid ihr euch sicher, dass ihr einen Befehl habt, zum Beispiel, weil unter 1 alle Befehle stehen. Gut. Ich habe also mit Apropos Einträge gefunden, die irgendwie auf Rename gepasst haben. Aber das Problem ist, eventuell gibt es da sehr viel. Je nachdem, nachdem ich suche, sind das echt viele Treffer. Und echt viele Treffer bedeutet, ihr habt so ein kleines Konsolenfenster, so ein kleines Terminalfenster und gibt Apropos ein und das Fenster ist voll mit Text. Und ihr könnt scrollen, bis ihr wieder an den Anfang kommt und das ist alles recht umständlich. Deswegen könnt ihr das hier verwenden. Ihr werdet später noch verstehen, warum das geht. Apropos, Befehl, dann so ein vertikaler Strich und less. Das öffnet ein Fenster in der Konsole, also der Text in der Konsole verschwindet und stattdessen wird diese Liste von der Ausgabe von Apropos angezeigt. Da in diesem Fenster in der Konsole funktionieren die gleichen Tastenkürzel, wie wenn ich Main aufrufe. Auch da ist es so, dass die Ausgabe von Main nicht einfach auf die Konsole geschrieben wird und wenn es länger ist als der Platz, den ihr in der Konsole habt, dass es dann unten rausgeht, sondern auch da verschwindet erstmal der ganze Text, den ihr in der Konsole habt und es erscheint nur das, was ihr hier seht. Und dann habt ihr ein paar Möglichkeiten, um mit dieser neuen Umgebung zu interagieren. Nämlich mit den Pfeiltasten hoch und runter könnt ihr einfach eine Zeile hoch und runter scrollen. Mit Bild auf und Bild ab könnt ihr halt mehr hoch und runter scrollen. Das ist ja nicht so verwunderlich. Ihr könnt auch in dieser Manpage oder in der Ausgabe von Apropos, je nachdem, wo ihr gerade seid, suchen, indem ihr einen Schrägstrich eingebt und danach einen Suchbegriff und dann auf Enter. Also ich könnte zum Beispiel in der Manpage nach Output suchen, indem ich Schrägstrich Output Enter eingebe und dann komme ich eben in der Manpage an diese Stelle. Um den nächsten Suchtreffer anzuzeigen, N, klein N eingeben, um wieder zum vorherigen Suchtreffer zu kommen, groß N eingeben. Und wenn ich da wieder raus will, weil das Teil hat mein Terminal gekapert, ich kann jetzt nichts mehr anderes machen, ich kann keine Befehle mehr eingeben und nur diese Manpage anzeigen. Wenn ich da wieder raus will, drücke ich einfach auf Q. Und dann habe ich wieder einen Prompt und kann wieder Befehle eingeben. So. Das war, wie kriegt ihr Hilfe zu dem Befehl? Jetzt noch ein paar Befehle, die mit Dateien arbeiten. Der erste ist, ich will eine Datei verschieben. Dazu gibt es den Befehl mv für move. Und der verschiebt die Datei Quelle, also irgendeine Quelldatei, in ein Verzeichnis Ziel. Von Quelle nach Ziel. Und dieser Befehl kann nicht nur verwendet werden, um eine Datei in ein anderes Verzeichnis zu verschieben, sondern auch sie umzubenennen, indem ich hier hinten als Ziel einfach kein Verzeichnis angebe, sondern einen neuen Dateinamen. Das ist hier im ersten Beispiel gemacht worden. Da hat jemand mv alt neu eingegeben und damit die Datei namens alt in eine Datei namens neu umbenannt. Während hier unten, da gibt es ein Verzeichnis Dinge, also Dinge muss in dem Fall ein Unterverzeichnis vom aktuellen Verzeichnis sein. Wenn ich dann mv foo Dinge eingebe, wird die Datei foo in das Verzeichnis Dinge verschoben. Und auch hier gehen natürlich diese ganzen Sachen, die wir bei Herumklettern im Dateisystembaum gesehen haben. Also foo slash Dinge würde es in ein Verzeichnis unter dem Wurzelverzeichnis kopieren. Verschieben natürlich. Gut, mv, umbenennen und verschieben. Gibt es dazu Fragen?
Wofür ist der Slash nach dem Ding?
Ja, das ist eine Konvention. Du kannst, wenn du ein Verzeichnis meinst, am Ende nochmal einen Slash schreiben. Also dein Home-Verzeichnis zum Beispiel kannst du benennen als Home oder Slash Home Zip 2014, dein Benutzername Slash. Du kannst den Slash auch weglassen, aber dadurch ist es einfach eindeutig, dass du ein Verzeichnis meinst. Und insbesondere, wenn es jetzt da eine Datei namens Dinge gäbe und du hast gedacht, ich habe ein Verzeichnis Dinge, schreibst mv foo Dinge ohne den Slash und es gibt eine Datei, dann benennst du die Datei foo in die Datei Dinge um oder ähnliches. Ja? Und indem du den Slash schreibst, verhinderst du es einfach. Gut. Wir kommen zum Kopieren. Auch Kopieren geht natürlich. Auch das hat wieder einen schönen zweibuchstabigen Befehl. CP für Copy. Auch das kriegt dieselben Parameter wie bei mv. Quelle und Ziel. Und es funktioniert auch genauso. Ich kann als Ziel entweder, also als Quelle gebe ich immer eine Datei an. Als Ziel kann ich entweder eine Datei oder ein Verzeichnis angeben. Wenn ich eine Datei angebe, zum Beispiel CP, BSP, BSP-Copy, dann kopiert es die Datei in eine Datei namens BSP-Copy im aktuellen Verzeichnis. Das heißt, ich habe jetzt im aktuellen Verzeichnis zwei Dateien mit demselben Inhalt, BSP und BSP-Copy. Wenn ich als zweiten Parameter ein Verzeichnis angebe, zum Beispiel Test, dann kopiert es die Datei eben in das Verzeichnis Test und sie hat dann da denselben Namen wie im aktuellen Verzeichnis. Also nach diesem Befehl gäbe es im aktuellen Verzeichnis einen Eintrag, also eine Datei namens BSP und im Testverzeichnis eine Datei namens BSP. Mit minus V kann ich mir das auch anzeigen lassen, was es tut. In dem Fall ist es nicht besonders interessant. Ich habe gesagt, kopiere die Datei BSP nach Test, dann wird mv halt sagen, ich habe die Datei BSP nach Test kopiert. Das ist nicht so interessant, aber manchmal wollt ihr auch mehrere Dateien kopieren, das geht auch. Und seht ihr später, wenn ihr dann minus v angebt, seht ihr halt, was alles kopiert wurde. Minus r ist jetzt auch eine ganz wichtige Eigenschaft. Mit mv kann man Verzeichnisse einfach verschieben. Das funktioniert genauso für Dateien. Ihr könnt also hier als ersten Parameter, könnt ihr mal bitte ruhiger sein. Bei mv kann ich als ersten Parameter auch ein Verzeichnis angeben. Das verschiebt dann halt einfach das Verzeichnis oder benennt das Verzeichnis um. Bei CP geht es nicht. Wenn ich als ersten Parameter ein Verzeichnis angebe, wird er sagen, hey, das ist ein Verzeichnis, du solltest mir doch eine Datei geben. Ich muss cp mit minus r explizit sagen, dass ich ein Verzeichnis kopieren soll. Das kommt halt aus einer Zeit, wo Plattenplatz sehr begrenzt war und wo es vielleicht eine echt blöde Idee war, so ein ganzes Verzeichnis zu kopieren, weil ein ganzes Verzeichnis sind ja viele Dateien drin und deswegen echt groß. Und das ist eigentlich der Grund, warum das hier eine extra Option erfordert. Heutzutage ist es eigentlich egal, ein Verzeichnis zu kopieren ist oft überhaupt kein Problem, es sei denn, das ist jetzt eure Filmsammlung. Also minus R, dann geht es auch für Verzeichnisse hier, Verzeichnis 1, Verzeichnis Test 2. Wenn es das Verzeichnis Test 2 noch nicht gibt, dann benennt er oder erstellt er eben eine Kopie namens Test 2 im aktuellen Verzeichnis. Während wenn es das Verzeichnis Test 2 jetzt schon geben würde, dann würde er Test nach Test 2 verschieben, sodass es dann, nicht verschieben natürlich, kopieren, sorry, sodass es dann Test und Test 2 slash Test gibt. Und hier ist zum Beispiel auch dieser Punkt wieder interessant, den wir vorhin gesehen haben. Punkt bedeutet ja mein aktuelles Verzeichnis gerade. Minus R slash Ferz Punkt würde ein Verzeichnis namens Ferz unter dem Wurzelverzeichnis kopieren in mein aktuelles Verzeichnis. Fragen dazu? Ja?
Wenn sich schon eine Datei, wenn die Datei schon existiert, wird die dann automatisch überschrieben oder gibt es dann auch noch eine Frage?
Bei CP gibt es, glaube ich, einen Fehler. Oder bei Move? Bin mir nicht sicher. Moment, ich probiere es aus. Wir haben doch hier so ein Terminal. Hoffe ich. Okay, ist natürlich der Laptop von Christoph. Wir haben kein Terminal, sorry. Tut mir leid, ich bin mir nicht sicher. Test, Test. Geht das Mikro nicht mehr? Jetzt geht's wieder. Okay. Eins von beiden fragt nach, das andere macht's einfach. Müsst ihr halt vorsichtig sein. Ne? Müsst ihr übrigens generell. Ja, diese Befehle fragen oft nicht nach, wenn ihr unter Windows eine Frage kriegen würdet. Und machen einfach. Das ist halt eure Verantwortung, dass ihr aufpasst. Da hinten war noch eine Frage. Hast du die noch? Okay, gut. Zum Erstellen und zum Löschen von Verzeichnissen gibt es natürlich auch Befehle. Es gibt mkdir, das legt das Verzeichnis foo an. Rmdir löscht das Verzeichnis foo wieder, allerdings nur, wenn es leer ist. Das ist jetzt so ein bisschen ein Sicherheitsfeature. Ich habe ja gerade gesagt, die Befehle fragen alle nicht nach. Das Löschen löscht Dinge und fragt nicht. Ja? Stattdessen gibt es halt extra Befehle und da müsst ihr dann schauen, dass ihr auch den richtigen verwendet. Wenn ihr denkt, ein Verzeichnis ist leer und ihr wollt es löschen, dann löscht es mit rmdir, weil das sagt euch nämlich auch dann, wenn es nicht leer war und macht einfach nichts. Kommt zum Beispiel vor, ihr habt mit ls in dem Verzeichnis geschaut, es ist leer und ihr löscht es mit rmdir und das sagt euch trotzdem, hey, da waren noch Dateien drin, weil ihr beim ls vergessen habt, minus a anzugeben und es sind eben noch versteckte Dateien in diesem Verzeichnis. Das ist der Grund, warum es mrdir gibt, rmdir, und mkdir legt eben Verzeichnisse an. Dieses Löschen geht natürlich auch für Dateien. In dem Fall heißt der Befehl rm, einfach für remove. rm foo.pdf löscht die Datei foo.pdf, ohne nachzufragen und vollständig. Das ist nicht wie unter Windows, wo dann die Datei im Papierkorb ist und man kann die wieder rausholen, sondern die ist einfach weg. Verzeichnisse, ganze Verzeichnisse zu löschen, ist vielleicht ein bisschen schlimmer, wenn ihr euer Home-Verzeichnis löscht oder ähnliches, als nur eine einzelne Datei. Deswegen haben sich die Programmierer von rm überlegt, hey, wir machen eine eigene Option, wenn ihr einfach nur rm-Verzeichnis eingibt, geht es nicht. Wenn ihr rm-r-Verzeichnis eingibt, dann löscht er auch das Verzeichnis. Und zwar auch wieder komplett. Ja? Das ist weg. Deswegen ganz wichtig, passt bei der Verwendung von rm auf. Wir werden gleich noch ein paar Möglichkeiten sehen, mehrere Dateien anzugeben, indem man nur einen kurzen Ausdruck schreibt. Und dann kann ich halt, wenn ich da was ein bisschen falsch mache, auch gleich mal alle Dateien im aktuellen Verzeichnis löschen oder so. Also wenn ihr einen RM-Befehl eingebt, seid vorsichtig und schaut nochmal genau drüber, was ihr da wirklich eingegeben habt und seid euch sicher, dass ihr die Datei löschen wollt. Im ZIP gibt es natürlich diese täglichen Backups, das heißt, wenn ihr wirklich was falsch macht, kommt ihr wieder in die Dateien. Aber wenn ihr daheim kein Backup macht, dann habt ihr die wirklich nicht mehr. Und vielleicht ist das der Grund, warum ihr daheim auch Backups machen solltet. Man kann Dateien unter Linux auch als schreibgeschützt markieren. In dem Fall würde rm-r oder einfach nur rm die Datei nicht löschen. Also wenn euch eine Datei ganz wichtig ist, dann könnt ihr die auch als schreibgeschützt markieren und rm löscht ihr erstmal nicht. Dann muss ich noch -f für false angeben und dann werden eben auch schreibgeschützte Dateien entfernt. Mit rm-rf irgendwas ist also wirklich so der Holzhammer. Damit könnt ihr alles löschen, Verzeichnisse, schreibgeschützte Dateien und so weiter. Und so ein Befehl ist auch ganz gefährlich. Es gab früher in irgendwelchen Linux-Foren oft irgendwelche Trolle, die dann gesagt haben, hey, wir haben hier einen coolen neuen Befehl. Kennst du schon den besten Mail-Reader für Linux? Dieses rm-rf slash. Das steht für Read Mail Really Fast. Und wenn das jemand eingegeben hat und dachte, er kann Mail lesen, waren halt seine Mail und alles andere auch weg. Ja. Also seid vorsichtig damit. Wir haben jetzt Löschen, Kopieren und Verschieben gehabt. Dann gibt es auch noch den Befehl Cut, der eine Datei einfach nur anzeigt. Das Cut steht nicht für Katze, sondern für Concatenate. Also das englische Wort für Zusammenhängen. Das ist erstmal nicht wichtig, warum das so heißt. Aber mit Cut kann ich auf jeden Fall eine Datei ausgeben. Zum Beispiel ist diese Präsentation hier in Tech geschrieben oder in LaTeX. Das ist so ein bisschen eine programmiersprachenähnliche Möglichkeit, um Präsentationen zu machen oder PDF-Files. Und wenn man hier auf die Source-Code-Datei Cut aufruft, dann gibt er in der Konsole den ganzen Inhalt von der Datei aus. Interessanterweise gibt es auch einen Befehl namens tack, der die Datei in umgekehrter Reihenfolge ausgibt. Das ist meistens nicht so sinnvoll, weil wenn ihr eine Datei anzeigt, wollt ihr vielleicht auch gleich was darin ändern. Und wenn die Datei sehr lang ist, dann wird das eure Konsole mit Text voll spammen und ihr könnt ewig scrollen, bis ihr wieder an den Anfang kommt. Deswegen, Cut verwendet man relativ selten, um Dateien anzuzeigen, sondern meistens startet man dann gleich einen Editor oder so. Und wenn man allerdings zu viel in der Datei hat, sodass es unübersichtlich wird, wenn man sie mit Cut ausgibt, kann man stattdessen Less verwenden. Less und dann einen Dateinamen, gibt die Datei nicht einfach aus, sondern wirft euch in dieselbe Umgebung, die ihr habt, wenn ihr eine Manpage aufmacht. Und zwar nicht mit der Manpage, sondern eben mit dem Inhalt der Datei da drin. Da könnt ihr dann auch mit Pfeiltasten scrollen und mit Bild hoch und Bild runter und mit Schrägstrich suchen und mit Q kommt ihr wieder raus. Less ist manchmal schon ganz nützlich, um eine Datei anzuzeigen, aber auch da könnt ihr natürlich die Datei nicht verändern und nichts dran editieren oder so. Ganz wichtig auch, das geht nur für Dateien, die irgendwie Text sind. Also Programm-Source-Code oder eine To-Do-Liste oder irgendwas, was ihr euch geschrieben habt. Aber zum Beispiel keine Bilder oder keine Musik. Wenn ihr Cut auf eine MP3-Datei aufruft, wird euch das nicht den Ton ausgeben, sondern es wird versuchen, den Inhalt von der MP3-Datei als Text auf dem Terminal auszugeben. Und da es nicht versteht, wie so eine MP3-Datei funktioniert, interpretiert es einfach diese einzelnen Bytes als Text und gibt die aus. Jetzt haben so Terminals aber das unangenehme Feature, dass sie nicht nur Text ausgeben können, sondern auch Steuerbefehle verstehen, wie zum Beispiel, mach den Text farbig oder mach den Text dick, also fett gedruckt. Diese Steuerbefehle sind meistens auch durch irgendwelche Bytes kodiert, also wenn ich am Terminal das Byte ausgeben lasse, dann ist der Rest vom Text eben dick kodiert und in so einer, oder farbig. Und in so einer MP3-Datei sind halt nun mal viele Bytes und manche von denen vermutlich auch Steuerzeichen, die das Terminal versteht. Und das führt dann dazu, dass ihr Cut auf eine MP3-Datei macht und danach ist euer Terminal chinesisch. Das bringt euch wahrscheinlich nichts. Und wenn ihr sowas geschafft habt, also das passiert auch mir manchmal, weil man einfach sich vertippt oder aus Versehen auf die falsche Datei irgendwas aufruft, gibt es den Befehl Reset, der dann das Terminal wieder in den Ausgangszustand zurückführt. Also danach ist halt die Schrift wieder okay und alles. Was auch wichtig ist, ist, es gibt so ein Steuerzeichen, was dazu führt, dass der Text, den ihr im Terminal eingibt, euch nicht mehr angezeigt wird. Wenn ihr zum Beispiel ein Passwort eingeben wollt, ist das gut. Ja, dann macht das Programm das und euer Passwort wird nicht angezeigt. Aber hier ist es schlecht, wenn so ein Steuerzeichen in der Datei vorkommt, weil dann gebt ihr nämlich Sachen ein und seht nicht, was ihr eingebt. Eventuell müsst ihr Reset, also blind eingeben. Wundert euch nicht, wenn ihr nicht seht, dass ihr Reset eingebt. Tippt einfach die Buchstaben und drückt auf Enter und dann habt ihr wieder ein funktionierendes Terminal. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, einfach aufs Kreuzchen zu drücken, das Terminal zuzumachen und ein neues aufzumachen. So, gibt es dazu noch Fragen? Okay, dann, das ist quasi der zweite Teil von Fahrt aufnehmen. Auch hier geht es wieder darum, wir wollen schneller werden. Wir wollen nicht irgendwie Features in einem Terminal nutzen, die dann auch noch schlecht sind und MP3s komisch anzeigen, um keine Verbesserung zu sehen. Ja? Im Moment geht es alles noch mit einem grafischen Dateimanager irgendwie ähnlich schnell. Aber jetzt kommen wir langsam zu Features, die nicht mehr so schnell gehen in einem grafischen Dateimanager. Wildcards. Angenommen, ihr habt folgende Dateien. Focus 2013, Punkt alle möglichen Sachen. Focus 2014, Punkt alle möglichen Sachen. Und es ist 2014 und nicht 2013. Und deswegen wollt ihr alles von 2013 löschen. Könntet ihr so machen? Ihr schreibt einfach alle Dateien hier in der Reihe hinter dem Befehl rm. Dann werden die gelöscht. Ihr könnt euch ja Tab zunutze machen, aber Tab ist da gar nicht so toll, weil Tab vervollständigt nur bis zu der 1 hier, weil ab dann unterscheiden sich die Dateien, da gibt es nämlich eine 3 und eine 4. Das heißt, ihr müsstet V, Tab drücken, dann eine 3 drücken, dann vervollständigt es aber nur bis zu dem Punkt, weil auch da unterscheiden sich dann die Dateien, die mit 2013 anfangen. Und das geht alles gar nicht so schnell. Was schneller geht, ist das. Es gibt Platzhalter. Da gibt es zum Beispiel den Stern oder das Fragezeichen. Die könnt ihr einsetzen, wenn ihr die Buchstaben, die an dieser Stelle stehen, nicht schreiben wollt. Also, Stern steht zum Beispiel für beliebig viele, eventuell auch gar keine Buchstaben. Und Fragezeichen steht für genau einen Buchstaben. Das heißt, wenn ihr Fragezeichen.pdf schreibt, meint das beliebig viele Buchstaben, also alle Dateien, die irgendwie mit beliebig vielen Buchstaben anfangen und mit .pdf aufhören. Weil dieser Stern einfach dadurch ersetzt wurde, dass da beliebig viele Zeichen stehen kann. Das kann man jetzt verwenden, um alle Dateien, die mit Focus 2013 anfangen, zu löschen. Hier. Focus 2013 und dann irgendwas. Steht für alle Dateien, die diesem Schema entsprechen und löscht sie. In dem Fall, wenn ich alle von 2013, nur die PDFs von 2013 und 2014 löschen will, zum Beispiel, es gibt ja hier 2013 Punkt alles Mögliche, 2014 Punkt alles Mögliche. Ich will 2014 Punkt PDF und 2013 Punkt PDF löschen. Dann könnte ich das Fragezeichen verwenden. Ich schreibe Vorkurs 2000 Fragezeichen Punkt PDF. Dann ersetzt er das Fragezeichen durch ein beliebiges Zeichen, nämlich eine 3 oder eine 4, und löscht nur diese beiden Dateien. Jetzt seht ihr langsam, wie das am Anfang funktioniert hätte mit diesem Convert-Befehl, wo ich für echt viele Dateien das Gleiche machen will. Es geht komplizierter. Ich kann auch genauer angeben, welche Buchstaben ich haben möchte, statt einen Stern, der wirklich für alles steht, oder ein Fragezeichen, was halt ein Buchstabe, aber grundsätzlich jeder Buchstabe oder eine Zahl oder irgendein Zeichen sein könnte, kann ich das mit den eckigen Klammern einschränken. Wenn ich also eckige Klammer auf, 1, 2, 3, eckige Klammer zu schreibe, dann steht es für ein Zeichen aus diesen drei Zeichen hier. Also entweder eine 1 oder eine 2 oder eine 3. Ich hätte also meinen Vorkurs 2003.4.pdf auch schreiben können als Vorkurs, eckige Klammer auf, 3, 4, eckige Klammer zu, Punkt PDF. Das hätte dann das Gleiche bewirkt. Allerdings, wenn es eine Datei namens Vorkurs 2015.pdf gegeben hätte, dann wäre die davon nicht gematcht worden, weil das die eckigen Klammern einschränken. Nur eine 3 oder eine 4 werden gematcht. Ich kann das negieren mit einem Ausrufezeichen. Das hier steht nicht für die Buchstaben Ausrufezeichen 1, 2 und 3, sondern es steht für nicht die Buchstaben 1, 2 und 3. Und das heißt, alle Zeichen, die nicht 1, 2 und 3 sind. Also eben zum Beispiel hier ein A, eine 4, ein J, ein Unterstrich, aber halt eben weder die 1 noch die 2 noch die 3. A bis D ist ein Bereich, also A, B, C, D. Das geht auch mit Zahlen, also 2 bis 5 oder so könnt ihr schreiben. Das steht dann eben für alle Zahlen aus dem Bereich. Dann müsst ihr das nicht einzeln aufführen. Ja? Hier A, B, C, D könnt ihr natürlich auch in die eckigen Klammern schreiben, aber es reicht, wenn ihr A minus D schreibt, um so einen Bereich zu meinen. Das ist halt vor allem für Zahlen wichtig. Ich hätte zum Beispiel das Beispiel mit dem Vorkurs auch mit 3 bis 4 schreiben können, auch wenn das natürlich ein bisschen sinnlos ist, weil es sowieso nur 2 Zahlen gibt, die in dem Bereich sind. Und diese geschweiften Klammern sind noch ein bisschen ein Spezialfall. Da wird nicht ein Zeichen ersetzt durch irgendwas, was in den eckigen Klammern steht oder so, sondern wir schauen uns das an dem Beispiel mal an. Ich kann irgendwo in einem Argument für meinen Befehl eine geschweifte Klammer auf, dann mit Komma getrennt irgendwelche Werte und dann eine geschweifte Klammer zu schreiben und dann vielleicht das Argument auch weiter. Also das ist so irgendwo mittendrin in diesem Parameter. Dann expandiert die Shell das und macht statt einem 5 Parameter draus. Und zwar mit den Zeichen an der jeweiligen Stelle. Also in dem Fall www.example.net folien0.pdf und www.example.net folien1.pdf und so weiter. Und das unterscheidet sich jetzt ein bisschen von den eckigen Klammern, wo ja auch ein Zeichen ersetzt wird durch das, was in den eckigen Klammern steht. Dadurch, dass das hier nur auf Dateien zutrifft. Eckige Klammern, Stern und Fragezeichen ersetzt nicht einfach alle Buchstaben, die, oder wird nicht einfach ersetzt durch alle Wörter, die dem irgendwie entsprechen, weil da gäbe es unendlich viele, sondern, also speziell bei dem Stern, ne, wenn irgendwas da stehen kann, dann sind es auch unendlich viele A's, sondern nur für das, wo es auch Dateien im aktuellen Verzeichnis gibt. Also, das habt ihr ja bei dem Beispiel hier gesehen. RM Vorkurs Stern hat jetzt nicht an RM Vorkurs 2013 AAA übergeben, weil das auch dem Stern gematcht hätte, sondern nur die, als Argumente nur das, was tatsächlich an Dateien gematcht hat im aktuellen Verzeichnis. Bei dem, bei den geschweiften Klammern ist es anders. Diese URL, HTTP und so weiter, das ist ja keine Datei, die im aktuellen Verzeichnis liegt. Das kann er nicht wissen, dass es da die Folien 0, 1, 2, 3 und 4 gibt. Deswegen könnt ihr hier nicht die eckigen Klammern verwenden, sondern müsst die geschweiften Klammern verwenden. Und das bedeutet in dem Fall, ersetzt ihr das, ohne nachzuschauen, ob es dafür eine Datei gibt. Und wget ist übrigens einfach ein Befehl, der das runterlädt. Also das ist eine einfache Möglichkeit, zum Beispiel, um eure ganzen Vorlesungsfolien von irgendeinem Webserver runterzuladen. Wenn es die Dateien Hand, Sand und Band gibt, könnt ihr zum Beispiel mit Echo, eckige Klammer auf, H, B, R, eckige Klammer zu, and, Hand und Band ausgeben. Warum wird es Sand nicht ausgegeben? Naja, klar, ja, es gab keinen Sand in den eckigen Klammern. Und Rand wurde auch nicht ausgegeben, weil es die Datei Rand nicht gibt. Während, wenn ihr geschweifte Klammer auf H, B, R, and geschrieben hättet, dann hätte er wirklich Hand, Band und Rand ausgegeben. Hier unten ist noch so ein Beispiel, wie man das zum Beispiel verwendet. Das ist so ein richtig schön nützlicher Befehl, der euch, wenn ihr das per Hand macht, oder ja? Frage?
Ja, diese Echo-Befehl schaut doch nicht nach Dateien, dachte ich.
Ja, aber die Shell. Der Punkt ist, die Expansion von diesen eckigen Klammern in mehrere Argumente wird von der Shell gemacht, bevor Echo überhaupt irgendwas davon mitbekommt. Das ist wie bei dem, wo wir Leerzeichen dazwischen geschrieben haben. Die Shell schaut sich an, welche Parameter habe ich und übergibt dem Echo dann die Parameter. Und in dem Fall schaut es sich an, aha, der hat gemeint, alle Dateien, die irgendwie auf dieses Schema zutreffen, findet diese beiden und übergibt die an Echo. Und danach kann Echo nichts mehr anderes ausgeben, weil es nur diese beiden Parameter bekommen hat. Okay? Das ist allgemein unter Unix so. Die Befehle sind eigentlich alle relativ dumm. Die Befehle verstehen nichts von Sternen und von eckigen Klammern und so weiter. Die wollen einfach nur Dateien. Die Komponente, die dafür verantwortlich ist, dass das alles geht, ist die Shell. Die expandiert das und übergibt dann dem Befehl die expandierten Dateinamen. Gut, jetzt zu diesem PDF-TK-Aufruf. Das ist also so der erste Aufruf, wo ihr seht, dass das, was ihr hier macht, echt schneller gehen würde, als wenn ihr es grafisch macht. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt ein grafisches Programm kennt, was PDFs aneinander hängen kann. Vielleicht geht es mit dem Acrobat oder so, ich weiß es nicht. Also mit dem, wo man zahlt. Es gibt aber den Befehl PDF-TK, der, wenn man ihm eine Datei oder mehrere Dateien gibt, dann Cut, Output und dann, also wieder für Cat, für Concatenate, ne, zusammenhängen, Output und dann ein weiterer PDF-Name, dann nimmt es alle PDFs hier, hängt die einfach untereinander und speichert es als neues PDF mit diesem Namen. So, und wenn diese PDFs alle einen Namen haben, der irgendwie diesem Schema entspricht, dann kann ich das so hinschreiben. Und das ist ja jetzt schon ein relativ kurzer Befehl dafür, dass ich da echt viel rauskriege. Das ist übrigens auch was ihr durchaus machen wollt. Wenn ihr zum Beispiel Vorlesungsunterlagen habt und ihr wollt die als eine Datei auf euren E-Book-Reader oder euer Tablet laden oder so und der Dozent hat leider alle zwei Folien einen neuen Foliensatz angefangen und ihr habt da 100 Dateien in eurem Verzeichnis, dann könnt ihr das alles zusammenhängen in ein PDF und habt dann nicht mehr mehrere Dateien. Ja?
Wie werden die denn, also in welcher Reihenfolge werden die aneinander gehängt?
Das ist ein bisschen schwierig, weil das ist grundsätzlich.
Es bringt mir ja auch nichts, wenn dann irgendwie die dritte Vorlesung vor der zweiten ist.
Ja, das stimmt. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil die wird normalerweise nicht alphabetisch oder so aneinander gehängt, sondern nach einer Reihenfolge, die ungefähr dem Erstellungsdatum entspricht. Aber normalerweise stimmt es, weil wenn ihr die ersten Folien vor den zweiten speichert, dann passt das. Ja. Es gibt Möglichkeiten, das auch noch zu sortieren. Das lernt ihr aber hier nicht, da könnt ihr euch ein bisschen umtun. Okay. Was auch noch wichtig ist, dieser Sternplatzhalter, habe ich gesagt, steht für alles. Aber das stimmt nicht ganz. Es steht nämlich nicht für Dateien, die mit Punkt anfangen. Also wenn ihr RM Stern eingibt, werden zwar alle Dateien gelöscht, aber eben nicht diese drei hier. Um das zu ändern, muss ich rm.stern eingeben. Dann lösche ich explizit alle, die versteckt sind. rm.stern wäre aber ein bisschen gefährlich, weil wenn ich das aktuelle Verzeichnis und das drüberne Verzeichnis löschen würde, nur weil ich versteckte Dateien löschen will, dann wäre das ein bisschen ein Problem. Ja? Also ich will irgendwie dieses Batch History löschen, gebe rm.stern ein und plötzlich ist das aktuelle Verzeichnis und das drüberne weg. Würde nicht ganz funktionieren, warum nicht? Ich habe beim RM kein Minus R angegeben. Verzeichnis löschen geht nur mit Minus R. Trotzdem, ja, es expandiert nicht zu Punkt und nicht zu Punkt, Punkt. Das ist einfach ein Sicherheitsfeature von der Shell. Wenn ich RM-R.Stern angebe, lösche ich nicht das aktuelle und das vorherige Verzeichnis. Aber alle anderen Dateien, die mit Punkt anfangen. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das ist das Drucken. Und das Drucken im ZIP-Pool ist immer ein bisschen kompliziert. Es kann sein, dass die Drucker mal nicht funktionieren oder so. Ihr müsst da ein bisschen Geduld haben. Das ist echt schwierig zu warten. Und wenn ein Drucker nicht geht, dann sagt bitte den ZIP-Admins Bescheid und verwendet einen anderen. Es gibt genügend Drucker. Drucken auf der Kommandozeile geht mit dem Befehl LPR. LPR steht für Line Printer. Das muss niemanden interessieren. Aber es bekommt als ersten Parameter oder als erste Option hier minus P und dann den Namen eines Druckers. Die entsprechen einem ganz bestimmten Schema, das sehen wir gleich. Also dieser Drucker hieß PS1 BZIPD. und dann einfach eine PDF-Datei und dann druckt es die PDF-Datei auf diesem Drucker. Die Namen von den Druckern haben ein ganz bestimmtes Schema, nämlich PS, dann das Stockwerk, in dem Fall 1 oder 2, weil da die Computerräume stehen. Dann ein Buchstabe, weil es gibt pro Stockwerk mehrere Rechner. Das fängt also normalerweise mit A an und dann kommt PS1A-ZIP, PS1B-ZIP, PS1C-ZIP. Der PS1A-ZIP existiert nicht, deswegen gibt es einen PS1B und einen PS1C-ZIP und dasselbe im ZIP-2. Dann ZIP, C-I-P, einfach nur also normal. Und dann kann man noch angeben, ob man doppelseitig drucken will. Das ist ein bisschen seltsam, das ist jetzt keine Option für LPR, ob man doppelseitig drucken will oder nicht, sondern das ist im Druckernamen kodiert. Und zwar, indem ich ein kleines D oder ein kleines T anhänge, je nachdem, ob ich auf der langen Seite Duplex drucken will oder auf der kurzen Seite. Wenn ich kein T anhänge, also hier in dem Fall zum Beispiel PS1BZD, sagt doppelseitig drucken auf dem PS1BZ. Wenn ich das D weggelassen hätte, hätte er nicht doppelseitig gedruckt. Und das führt dazu, wenn man das alles expandiert, dass es insgesamt diese Drucker gibt. PS1BZIP, PS1CZIP, PS2BZIP, PS2CZIP und das Ganze noch mit D und T hinten dran, wenn ich Duplex drucken will. Der PS2CZIP ist ein bisschen ein spezielles Monster, weil der kann farbig drucken als einziger. Und farbig drucken kostet extra. Das heißt, wenn ihr nur ein Schwarz-Weiß-Dokument habt und das auch nur Schwarz-Weiß ausdrucken wollt dann, und weniger Zahlen, dann könnt ihr noch BW hinten dran hängen für Black-White an den Druckernamen. Dann druckt der euch nur Schwarz-Weiß aus. Und auch dieses BW kann ich natürlich wieder mit Duplex kombinieren. Also das sind die einzelnen Druckernamen, die es so gibt. Und scannen, da müsst ihr einfach die Anleitung lesen, die über dem Drucker hängt. Das werden wir euch jetzt hier nicht beibringen. Gut. LPQ ist ein Befehl, um anzuzeigen, welche Dokumente gerade in der Druckerwarteschlange liegen. Es können ja auf allen Druckern alle drucken, also es gibt mehrere Leute, die da gerade irgendwie drucken wollen und dann müsst ihr eventuell euch in eine Warteschlange einreihen und kommt erst als zweites dran, weil erst noch die anderen Dateien gedruckt werden. Wenn ihr sehen wollt, wie viele vor euch sind, dann gebt ihr LPQ ein. Auch hier könnt ihr wieder mit minus P und dann den Druckernamen angeben, die Warteschlange von welchem Drucker ihr meint. Und dann seht ihr hier unten ganz am Ende die Warteschlange. In dem Fall steht hier Done von irgendeinem Druckauftrag. Das heißt, dieser Druckauftrag wurde schon erledigt und es gibt keinen weiteren. Der Drucker ist also im Moment frei. Während wenn hier gerade gedruckt wird, dann steht hier halt statt Done Printing und ein paar weitere Einträge in dieser Liste. Ihr könnt Druckaufträge auch löschen, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Da verwendet ihr am besten LPRM, RM wieder für Remove. LPRM löscht einfach den letzten Druckauftrag, den ihr abgeschickt habt. Also ihr druckt was, ihr merkt, das war blöd, gebt LPRM ein, das wird gelöscht, wenn ihr schnell genug seid, bevor die erste Seite gedruckt wird. Wenn ihr nicht schnell genug seid, werden halt ein paar Seiten gedruckt und dann abgebrochen. Mit LPRM-P kann ich wieder auswählen, ich will den letzten Druckauftrag auf diesem Drucker löschen, oder nein, ich will sogar alle Druckaufträge auf diesem Drucker löschen. Wenn ihr auf unterschiedlichen Druckern druckt und nur von dem einen alle löschen wollt, dann halt das. Ansonsten, wenn ihr einfach alle löschen wollt, die ihr abgeschickt habt, minus A. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ich habe gerade auf irgendeinem Drucker gedruckt, ich will das unbedingt löschen, dann minus A, löscht einfach alles. Ich habe ja gerade gesagt, dass es mehr Geld kostet, wenn man farbig druckt, als wenn man schwarz-weiß druckt. Ihr habt ein Druckerguthaben. Den aktuellen Stand von eurem Guthaben könnt ihr mit dem Befehl PR-Akt anzeigen lassen. Hier seht ihr schön, wie faul die Informatiker wirklich sind. Also das steht für Printer-Account natürlich. Am Anfang habt ihr 5 Euro. Wenn das leer wird, würde euch das sagen, der Drucker. Oder nein, er sagt es euch sogar nicht, er druckt einfach nicht. Da müsst ihr mit PR-Akt schauen, ob ihr noch genug drauf habt. Und dann im Sekretariat im zweiten Stock könnt ihr mit Barzahlung das wieder aufladen. Und dann gibt es noch ein paar Befehle, die vielleicht sinnvoll sind für euch. Wie zum Beispiel PDF-NAP. Wenn ihr Vorlesungsfolien habt und das ist eine Folie pro Seite und ihr wollt die zum Beispiel in die Vorlesung mitnehmen, dann wäre es eine echte Baumverschwendung, wenn man jede Folie auf jeder Seite einzeln druckt. Sondern ihr könnt 4 Folien auf eine Seite tun, indem ihr PDF-NAP auf das PDF aufruft. Dann kriegt ihr ein neues PDF raus, was eben 4 Folien auf einer Seite hat. Und könnt das dann drucken. PDF-TK haben wir vorhin schon gesehen, um mehrere PDFs zusammenzuhängen. Das kann noch viel mehr. Da könnt ihr euch zum Beispiel einfach mal die Manpage durchlesen. Das ist zwar nicht ganz leicht zu verstehen, was das alles kann, weil es echt viel kann und dementsprechend kompliziert zu benutzen ist, aber notfalls findet man auch im Internet viele Aufrufe, die schon sinnvolle Sachen tun. Und dann gibt es noch PDF-to-PS. Das wandelt ein PDF in PS um. Ich weiß nicht, ob ihr alle PS noch kennt. Das ist halt ein älterer Dokumentenformatstandard. Und eventuell kommen die Drucker mit einem PS besser zurecht. Also es gab, wo ich angefangen habe, hat es geheißen, wandel jedes PDF in PS um, weil das ist für die Drucker leichter zu drucken oder es ist wahrscheinlicher, dass das Drucken funktioniert. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich würde erstmal das PDF ausdrucken und wenn das nicht geht, könnt ihr ja mal probieren, das in PS umzuwandeln und dann zu drucken. Vielleicht wird es dann besser. Aber keine Garantie, deswegen kann man nur mal ausprobieren. Gut, soviel zum Drucken. Die Antwort steht jetzt schon da. Ihr könnt noch ein paar Fragen stellen. Ihr könnt sogar noch viele Fragen stellen, wenn ihr wollt. Habt ihr noch welche? Ja?
Einmal wurde dieser Drucker mit Dash P und dann mit Leer aufgerufen. Einmal ohne. Ist noch ein Unterschied? Einmal, wo man die Warteschleife angezeigt hat, glaube ich.
Ja, es macht einen Unterschied. Ich glaube, dass LPR nicht damit zurechtkommt, wenn ihr da einen Abstand schreibt. LPQ kommt scheinbar damit zurecht, aber es geht auf jeden Fall immer ohne Abstand. Also schreibt einfach keinen Abstand zwischen den Druckernamen und das P. Noch Fragen? Ja?
Bei diesem, wo man von 1 bis irgendwas aufzählen lassen kann,
ja.
Wenn man da jetzt zum Beispiel 1 bis 100 ohne 50 machen will, wie geht das?
Du meinst das hier? 1 bis 49, 51 bis 100. Sollte gehen, hoffe ich. Aber prinzipiell, für sowas gibt es auch ein bisschen advanced Features, die nicht so einfach sind. Ich meine, das sind schon relativ primitive Möglichkeiten, da Dateien aufzuzählen. Ihr habt aber, was ihr aus AOD mittlerweile schon kennt, Vorschleifen und Ähnliches, was ihr auch in der Shell verwenden könnt, um über Dateien zu gehen. Und da könnt ihr euch alle mal ein bisschen einlesen, wenn euch das interessiert. Das sind einfach Sachen, wenn man sich viel mit Unix beschäftigt, lernt man das irgendwann. Da kann man dann wirklich alles damit machen. Aber ich meine, für die meisten Anwendungsfälle sind diese Möglichkeiten hier genug. Noch Fragen? Okay, dann geht es nach einer Viertelstunde Pause mit dem zweiten Vortrag weiter und es wird draußen Tee und Kaffee geben und ein bisschen andere Getränke. Bis dahin, danke.